spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Hallo Laura, du bist da.
Hallo Mama.
Wie schön, keine Remote-Aufnahme.
Wir ja, das stimmt. Es ist einfacher beim Schneiden nachher.
Ja, das stimmt auch. Aber es ist auch einfach schön, wenn sich dich sehen kann.
Ja.
Und das Allertollste ist ja heute, wir haben eine ganz liebe Gästin da.
Überraschung.
Ja, wir haben hier bei uns, zwischen uns sitzt die Heike Baller. Und die Heike habe ich kennengelernt auf einer Lesung in meiner Lieblingsbuchhandlung. Die ist in Köln. Bellbrück, die Buchhandlung Baudach. Und da habe ich mich eingekauft in eine Lesung bei der Heike. Und zwar, darf ich schon verraten, über wen es geht?
Nee, das überlassen wir der Heike.
Na gut, vielleicht stellt die Heike sich dann einfach mal selber vor.
Ja, kann ich machen. Also ich bin Heike Baller. Ich habe verschiedene Sachen, die ich anbiete. Das ist einmal eben solche Lesungen. In diesem Falle, ich verrate jetzt, worum es geht. In diesem Falle war es Erika Mann, die im November ihren 120. Geburtstag hatte. Und ansonsten biete ich auch andere Lesungen an. Ich hatte was zu Erich Kästner, zu Mascha Kaleko, zu verbrannten Büchern und dergleichen mehr. Und außerdem bin ich, ja, ist jetzt die Frage, wie man das bewertet. Von Hauptberuf bin ich eigentlich Rechercheurin. Das heißt, ich gehe hin und suche Informationen für Leute, die keine Zeit haben, es selbst zu tun. Und ich gebe Seminare rund um Internet- und Literaturrecherche.
Oh, das klingt aber spannend. Das hatte mir die Mama noch gar nicht erzählt. Rechercheurin als Hauptberuf?
Als Hauptberuf.
Cool. Und das sind dann die Leute, die dich beauftragen?
Das sind ganz unterschiedliche Leute. Also ich habe AutorInnen dabei, ich hatte mal MusikerInnen dabei, ich habe Leute dabei, die beispielsweise neben dem Beruf noch ein Studium absolvieren und für die Abschlussarbeit quasi, um in die Abschlussarbeit reinzukommen, brauchen die ein Sprungbrett an Literatur. Hm. Das heißt, ich mache für die so eine erste Literaturrecherche, von der aus sie dann weiterarbeiten können. Hm. Weil in der Regel klappt das ja mit einem Studium neben dem Beruf soweit ganz gut, aber Abschlussarbeit ist dann immer die große Herausforderung und verlangt ein bisschen mehr. Und da bin ich dann dabei. Aber eigentlich habe ich die letzten Jahre vor allem Seminare gegeben an verschiedenen Hochschulen für die Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen, DGI, und verschiedene andere Sachen. Ich reduziere das aber jetzt, weil ich mich tatsächlich mehr auf den Bereich Literatur konzentrieren möchte.
Cool. Ja, du machst ja auch selber was. Du hast ja eine Homepage im Bereich Literatur und vielleicht kannst du ein bisschen Werbung für machen.
Oh, klar, gerne, immer. ja, das ist die Kölner Leselust. Da gibt's verschiedene Sachen. Einmal Rezensionen von Büchern, die ich gelesen habe. Das sind nicht unbedingt immer Neuerscheinungen. Ich habe auch eine Kategorie noch einmal aus dem Regal genommen oder irgendwie Klassiker oder so. Halt, was mich gerade interessiert. Das ist also sehr subjektiv. Es gibt keine Verrisse. Wenn mir Bücher nicht gefallen, dann kommen die auch nicht in meinen Blog. Punkt. ja, irgendwo muss man eine Grenze ziehen.
Ja.
Außerdem gibt es dort immer auch gemeinfreie Gedichte. In diesem Jahr hatte ich jeden Monat ein Gedicht von Else Lasker Schüler und ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Else Lasker Schüler hatte dieses Jahr 80. Todestag und Rilke hatte genau wie Thomas Mann 150. Geburtstag. Das Neueste, was es jetzt auf meinem Blog gibt, was ich jetzt letzte Woche eingetragen habe, ist: Ich habe meinen ersten Roman veröffentlicht.
Wow, wie cool.
Herzlichen Glückwunsch. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Ich habe schon gesehen, natürlich.
Ich wusste das alles nicht.
Ja, deine Mutter ist eine Geheimniskrämerin.
Ja, ich dachte, das kommt dann, weil ich halte mich heute dann ein bisschen zurück, dachte ich so. Ich kenne ja auch schon die Geschichte, die du heute über Erika erzählst. Und Laura hat ja immer den Part, Die stellt die Fragen, die vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerade gerne stellen wollen würden. Und das kann die dann ja heute bei dir machen, weil sie ja nichts weiß.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Sollen wir dann direkt mal reinspringen und starten?
Das können wir ja mal machen.
Ich bin schon ganz gespannt. Wir machen es heute ein bisschen anders als sonst, wie die Mama gerade schon gesagt hat. Mama spricht ein bisschen weniger und Heike und ich, wir haben ein bisschen mehr ein Gespräch anstelle eines Vortrags, so wie die Mama das normalerweise macht. Also es ist ein bisschen anderes Konzept, aber spannend und ich freue mich schon drauf.
Gut, dann fange ich aber mal so an, wie ich meinen Vortrag immer anfange. Der Anfang ist da immer, was fällt Ihnen ein, oder in dem Falle bei dir, was fällt dir ein, wenn du den Namen Erika Mann hörst?
Ja, darf ich jetzt wieder mit Unwissenheit glänzen, schätze ich mal heute, wie in unserer Köln-Folge, als Mama mir die tollen Quizfragen gestellt hat und ich nichts wusste. Natürlich kenne ich den Namen und der ist für die deutsche Literaturgeschichte auch relevant, aber für mich schwingt da eher sowas wie Kriegszeit mit.
Das ist schon mal sehr gut.
Also ich weiß, dass sie viel geschrieben hat, Bücher und auch Gedichte, wenn ich das richtig erinnere, aber es wirst du jetzt gleich bestimmt ins Detail gehen. Aber ansonsten weiß ich da leider nicht viel und deswegen passt das auch ganz gut, weil hoffentlich weiß ich nachher mehr.
Ja, davon gehe ich mal aus. Okay, also Erika Mann war die älteste Tochter von Thomas Mann. Und sie war eine Kabarettistin, sie war Schauspielerin, sie war Kriegsreporterin, sie war Kinderbuchautorin, Rennfahrerin.
Oh, wow.
Jo, ne? Ganz schön vielseitig, das gute Kind. Ja, sie war, wie gesagt, die älteste Tochter. Das älteste Kind, auch das erste Kind aus der Ehe mit Katja Pringsheim. Das war die Mutter, geborene Pringsheim, die Tochter eines sehr, sehr reichen Münchner Kunstmäzens und Mathematikprofessors. Die hat sich der Thomas Mann als Ehefrau ausgeguckt, weil er etwas gegen seine Homosexualität machen wollte. Oh. Also er wollte sich eine Verfassung geben, wie er das nannte. Der war sehr interessiert und hat sich sehr eingegroovt, was die damalige Wissenschaft über Homosexualität sagte. Das wurde als Krankheit verstanden. Und er hat gesagt, er muss diszipliniert sein und er muss heiraten und er muss Kinder zeugen und dann erledigt sich das.
Wie schlimm,
quasi.
Das
ja,
ist
das
so
ist ganz fürchterlich. Ja. Er hat also 1905 geheiratet und im November 1905, vor jetzt ziemlich genau 120 Jahren, kam besagte Erika zur Welt. Und er war erstmal ein bisschen enttäuscht. Er wollte eigentlich einen Sohn als erstes Kind.
Frech.
Ja, aber das ist durchaus zeitgemäß. Ja. Und selbst Katja Mann, die ja nun selbst ein Mädchen war, hat später mal gesagt, sie war jedes Mal verärgert, wenn sie ein Mädchen bekam. Oh. Und der Umstand, dass es immer Pärchen waren, also immer ein Junge, ein Mädchen, Abstand, ein Junge, ein Mädchen, beziehungsweise meistens in der Reihenfolge umgekehrt. Das hat sie dann damit versöhnt, dass sie halt auch drei Töchter und nicht nur drei Söhne hatte.
Ach Mensch, hat sie ja Glück gehabt.
Ja, total. Okay, also diese Erika wurde jetzt in diese Familie reingeboren. Pringsheims waren ungeheuer reich und Thomas und Katja waren sehr gebildete Leute. Das heißt, eigentlich hatte sie sehr gute Startchancen. Ein Jahr nach ihrer Geburt kam ihr Bruder Klaus zur Welt, das ist der 1906, und dem war sie sehr, sehr eng verbunden. Das Problem an Erika Mann ist eigentlich, dass man sie nie wirklich so alleine fassen kann. Sie ist immer in einem Beziehungsgeflecht mit den Eltern, besonders mit Klaus, aber auch mit den anderen Geschwistern und dann eben auch mit den ganzen Leuten, mit denen sie in ihrem Leben so zu tun hat. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Insgesamt haben die Manns also sechs Kinder gehabt. Erika und Klaus, 1905, 1906. Dann um 1910 Golo und Monika. Und gegen Ende des Ersten Weltkriegs Elisabeth und Michael. Das sind die sechs Kinder. Also Erika hatte fünf jüngere Geschwister.
Klingt nach viel Arbeit.
Für wen?
Erika.
Sehr schlau.
Ich kenne das ja, die älteste Tochter.
Ja, weil das Problem ist wirklich, also die Katja Mann, wie gesagt, die kam aus einem reichen Haushalt, Mathematikprofessor als Vater, die hat selber Mathe und Physik studiert, die hat externes Abitur gemacht, gehörte zu einer der ersten Frauen, die überhaupt studiert haben.
Toll.
Und die war am Anfang tatsächlich ein bisschen überfordert. Nun ist das halt in diesen Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in solchen Familien durchaus üblich gewesen, Personal zu haben. Das hatten die Manns auch. Und dann wurde Erika krank. Da waren dann die Mittleren gerade so geboren. Das war also kurz vorm Ersten Weltkrieg. Und sie kam in Chur nach Davos. Und was denkst du, wenn du hörst Davos und Thomasmann? Erika war ja noch klein. Mhm. Was fällt dir dazu was ein?
Ja, sag mir was. Aber was genau? Nicht mehr.
Der Zauberberg?
Ah, okay.
Dieser riesendicke Roman, ja, der ursprünglich als Novelle geplant war.
Das heißt, er hatte viel Zeit, weil er mit der Tochter da war und kam dann zu schreiben?
Nee. Die hatten ja dann vier Kinder, um die sich die Hausmädchen und die Kindermädchen gekümmert haben. Und er hat seine Frau in Davos besucht und sie hat ihm auch die ganzen Briefe geschickt. Aber wir wollen ja zu Erika gleich wieder. Aber aus diesen ganzen Briefen, die Katja ihm geschickt hat, hat er das Personal gezogen für diesen dicken Roman letzten Endes.
Ah, cool. Ne?
So, also, aber die Mutter war dann eine ganze Weile weg. Das heißt, die war nicht für die Kinder da, die war gar nicht da. Und wir haben mit Thomas und Katja Mann sehr ungewöhnliche Eltern für die damalige Zeit. Also das waren keine, die ihre Kinder geschlagen haben, die haben kaum gestraft. Die haben sich über ihre Kinder amüsiert. Die hatten insgesamt eine sehr ironische Art, miteinander und auch mit den Kindern zu sprechen, was schwierig ist. Weil, das weißt du als Lehrerin, Kinder und Ironie, das ist so eine Sache.
Und Erwachsenen-Ironie funktioniert auch meistens nicht.
Das kommt erschwerend hinzu. Aber das heißt, die haben sich über ihre Kinder sehr amüsiert und haben denen eigentlich keine Grenzen aufgezeigt. Die Kindermädchen haben das. Das heißt, wir hatten die Kinder auch in einem Konflikt, gerade in der Zeit, in der die Mutter nicht da gewesen ist, weil die Kindermädchen ganz anderen Erziehungsstil hatten, viel mehr der damaligen Zeit verpflichtet.
Wie lang war die Mutter denn nicht da?
Das waren schon mehrere Monate.
Oh, das ist natürlich für so kleine Kinder, ne? Weil wenn die vier hatten, heißt nochmal die vierte?
Das war die Monika.
Monika und Golo waren das dann.
Ne? Genau, die mittleren sind Golo und Monika, die waren damals noch sehr klein. Die waren sehr, sehr klein. Man könnte jetzt über Monika sprechen, die ungeliebteste Tochter und Schwester von allen war, von allen
in der Familie.
Ja, genau das. Diese Geschichte, dass diese Eltern also auf der einen Seite dieses uneigentliche Sprechen hatten, was Verständigung erschwert. Und die Mutter und auch der Vater dann, der hat sie auch mehrere Wochen besucht, der war ja dann auch nicht da. Wobei man sagen muss, der Alltag des Großschriftstellers Thomas Mann war jetzt auch nicht unbedingt auf Kinder ausgerichtet. Nee,
das kann ich mir gut vorstellen.
Der hatte halt so seine ganz klaren Zeiten, wann er geschrieben hat und wann alles leise zu sein hatte und man durfte dies nicht und das nicht. Naja, also Erika war also als älteste Tochter diejenige, die das auch am bewusstesten dann mitbekommen hat.
Dass auch abfangen musste wahrscheinlich.
Wahrscheinlich auch abfangen musste, gerade auch gegenüber Klaus. Denn im Grunde war es so, dass dieser erste Sohn so ganz anders war als der Sohn, den Thomas und Katja sich gewünscht haben. Die haben sich natürlich einen kernigen Jungen gewünscht. Und Klaus war ein Sensibelchen. Und da musste dann Erika ein bisschen mit ran. Genau. Ja, das ist so ein bisschen die Situation, als die Kinder waren. Dann wuchsen sie heran, dann kam der Krieg, die Brötchen wurden kleiner. Und als sie gegen Ende des Krieges dann auch nochmal zwei Geschwisterchen bekamen, ja, da wurde dann auch in der Familie Mann alles ein bisschen mehr enger finanziell und versorgungstechnisch. Es gibt so Geschichten, wie dann Klaus und Erika versucht haben, Eier zu ergattern, um der Mutter eine Freude zu machen, die dann natürlich auf dem Transport nach Hause kaputt gegangen sind.
Aber dafür, dass Thomas Mann homosexuell war, hat er ja viele Kinder bekommen.
Ja, hat er.
Reine Selbstdisziplin.
Reine Selbstdisziplin. Und wenn man in seine Tagebücher guckt, kann man auch sehen, dass das nicht so ganz einfach war. Mhm, also weder für ihn noch für Katja. Oh, wobei Katja kannte aus ihrem Elternhaus sowohl Homosexualität, also sie hatte einen schwulen Bruder, und sie kannte eheliche Untreue, denn ihr Vater ging permanent fremd. So,
also klingt ja sehr harmonisch. Vielleicht war das eher so eine intellektuelle Beziehung, die beiden miteinander hatten.
Ja, man weiß.
Kinder. Ja, jetzt haben wir die Heike auch rausgebracht, so wie wir es immer miteinander machen.
Nein, ich überlege jetzt gerade, wo ich anfange. Weil also diese Tagebücher von Thomas Mann, wo er dann schreibt, auch über die Beziehung zu Katja, wo er darüber schreibt, dass es ihm so leid tut, dass er ihr nicht letzte geschlechtliche Lust bereiten kann. Also der hat da wirklich auch dran gearbeitet und gelitten. Also das war schon nicht so ganz einfach. Katja hat sich immer zurückgehalten und sie wollte immer viele Kinder und die hat sie gekriegt.
Wie du, Mama? Viele Kinder.
Ja, ich wollte viele Kinder, aber bei dem Rest bin ich raus.
Ja, okay.
Bei dem Rest bin ich ganz anders.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Dann hatten sie am Ende des Ersten Weltkriegs hatten sie also 6 Kinder. Und als die Erika 15 Jahre alt war, musste die Mutter wieder in Kur. Wieder für längere Zeit, war ein halbes Jahr weg. Die 15-jährige Tochter wurde für diese Zeit von der Schule abgemeldet und hat die Hausfrau zu ersetzen gehabt.
Oh.
Also Überforderung pur, aber das Wort gab es nicht. Also diese Einstellung gab es auch nicht. Niemand in der Familie fand irgendetwas daran, dass ein 15-jähriges Mädchen einen Haushalt mit 6 Kindern, verschiedenem Hauspersonal, Wahnsinn. Einem ausgesprochen geräuschsensiblen Vater und Schriftsteller managen sollte. Das Mädchen musste sogar Kündigungen und Einstellungen von Personal managen, kriegte von der Mutter per Brief angeordnet, worauf sie zu achten hat, was sie zu sagen hat und so weiter.
Oh, die Arme.
Ja, sie selber hätte das nie so gesehen. Erika war ein sehr vitales Kind, hatte sehr viel Humor, hatte eine unglaubliche Nachahmungsfähigkeit. Die hat die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule nachgemacht. Die Eltern haben sich zu Hause vor Lachen gebogen. Wobei wir dann gleich wieder in ein Konfliktgebiet kommen von Erika, was sozusagen die gesellschaftliche Kompatibilität betrifft, wie ich das mal nennen möchte. Zu Hause wurde Schule in dem Sinne nicht ernst genommen. Dieses Laissez-faire, was die Eltern praktiziert haben, das hat eben auch dazu geführt, dass die über diese Nachahmungstätigkeiten der Tochter gelacht haben und sie nicht ermahnt haben. Woraufhin natürlich das Mädel weitergemacht hat und in Konflikt geriet mit der sonst üblichen Disziplin, die an Schulen gefordert wurde. Am Anfang waren Erika und Klaus auf einer Privatschule zusammen. Als der Krieg ausbrach, mussten sie auf eine normale Schule, wo nach Jungen und Mädchen getrennt wurde, was für beide ganz, ganz hart war, weil die immer zusammenhingen. Es gibt einen Ausspruch von Erika Mann, dass jedes Mädchen sollte einen Icy haben. Icy war also ihre Verballhornung von Klaus. Jedes Mädchen soll einen Bruder haben,
ja.
Einen, mit dem man so eng zusammen ist. Die sind wie Zwillinge aufgetreten. Katja hat die auch wie Zwillinge behandelt. Im Grunde, sie hatte selber einen Zwillingsbruder und ist dann auch immer so gegen den Strich. Ne? Reformkleidung, dann Klaus in Rot, Erika in Blau.
Oh, okay.
Na, solche Sachen.
Die wohnten doch in München, ne?
Die wohnten in München, ja. Mhm. Nach der Eheschließung hatten sie von den Eltern von Katja eine Wohnung eingerichtet bekommen. Die wurde dann aufgegeben, als das dritte und das vierte Kind kamen. Da gingen sie in noch eine größere Wohnung. Und am Ende, da konnte dann aber Thomas Mann das selber schon einigermaßen finanzieren, haben sie am Herzogpark in der Poschinger Allee eine Villa bekommen.
Oh,
die
wow.
Poschi hieß das Haus.
Die Poschi.
Und die Poschi, genau. Und da haben sie gewohnt und da lief also bis im Grunde zur Nazi-Zeit das Familienleben in der Nähe des Herzogsparks.
Gibt es die noch oder wurde die zerbombt?
Die wurde irgendwann abgerissen. Die wurde von den Nazis dann auch später für andere Zwecke benutzt. Aber nach dem Krieg stand sie noch. Aber ich meine, danach ist sie dann irgendwann weggekommen. Genau.
Das heißt, sie ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich groß geworden, aus sehr ungewöhnlichen Umständen. Viele Kinder, ist jetzt nur noch relativ normal, aber irgendwie gesellschaftsunkonforme Eltern, die sehr intelligent sind, mit viel Humor und Ironie arbeiten und eher gegen den Respekt an der Schule arbeiten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nicht so konform in ihrer Kommunikationsmöglichkeit war.
Schön ausgedrückt. Sie hat gelogen. Sie hat gelogen, dass sich die Balken
bewegen.
Und sie erzählte dann immer die Geschichte, als sie so 7 Jahre alt war, hat ihr Vater sie sich dann so vor sich gestellt und ihr erklärt, warum Lügen jetzt nicht so toll ist. Und das hätte dann auch für ein paar Jahre funktioniert. Aber als Teenager hat sie dann schon wieder sehr gelogen. Die hatten dann in der Nachbarschaft andere Kinder in ähnlichen finanziellen Vermögensverhältnissen. Da war einmal die Töchter von Bruno Walter und dann ein gewisser Richard, genannt Ricky Hallgarten. Sohn einer Pazifistin und eines Germanisten. Das war der engste Freund von Erika und Klaus. Und dann waren noch jede Menge andere Kinder und dann wurden auch die jüngeren Geschwister mit einbezogen. Und das war die Katzuk-Park-Bande.
Ja.
Die waren als junge Teenager, würden wir heute sagen, die waren berüchtigt. Die haben Streiche gemacht, die haben Telefonstreiche gemacht, aber wirklich von der harten Sorte.
Ja.
Erika mit ihrem Nachahmungstalent hat beispielsweise die Sängerin Delia Reinhardt nachmachen können. Das war eine junge Sängerin, für die damals alle Backfische in München geschwärmt haben. Also alle jungen Mädchen, für die Leute, die nicht mehr wissen, was ein Backfisch ist. Und da hat die Erika dann ganz viele junge Mädchen angerufen mit Delia Reinhardt Stimme und hat dann, also Delia Reinhardt sagen lassen, sie wolle einen Teenachmittag mit ihren jungen Freundinnen halten und hat sie alle dazu eingeladen. Also Erika im Namen von Delia. Wir wissen nicht, wie Delia Reinhardt auf diese Invasion junger Mädchen reagiert hat, aber Thomas Mann hat sich scheckig gelacht über diese Streiche seiner Tochter.
Wie frech?
Ja, ja, auf der einen Seite schon, aber es war wirklich grenzwertig. Die sind auch als vornehme junge Leute gekleidet irgendwo hingegangen und haben Erika dann als so eine Art Baronin gesagt, ich möchte dies und ich möchte das. Und die anderen haben währenddessen in der Konditorei dann die ganzen Sachen geklaut.
Oha.
Sie hat für 40 Pfennig einen Schoko-Osterhasen gekauft und das Zehnfache an Wert war in den Taschen ihrer Freundinnen und Freunde.
Ja, sie hätte also auch gut entweder Spionin oder Meisterdiebin werden können.
Eher Spionin wahrscheinlich. Ob sie selber so fingerfertig war wie die anderen, weiß ich nicht. Aber es war wirklich so, dass die Nachbarschaft gesagt hat, die Mannkinder kommen und nehmt euch in Acht. Also es war wirklich schon
grenzwertig.
Mehr als grenzwertig. Es ging schon wirklich über manche rote Linie hinaus. Und deshalb wurden dann Klaus und Erika erstmal auf ein Internat geschickt. Da fühlten die sich nicht so wirklich wohl. Dann kam Klaus auf die Odenwaldschule. Das war eine Reformschule damals. Und der damalige Leiter, der hat das Talent dieses Dichtersohnes erkannt. Also Klaus hat von jung an geschrieben. Erika ist wieder nach München und hat mehr mit Ach und Krach als sonst wie ein grauenhaftes Abitur hingelegt, nur um ihrer Mutter zu gefallen, weil Katja Mann war sehr auf
Bildung
aus. Und ich meine einfach als eine Frau, die als eine der ersten Frauen in Deutschland überhaupt studiert hat.
Das war der wichtig, das kann ich mir gut vorstellen.
Na? Aber Erika wollte Schauspielerin werden, denn die Herzog-Park-Bande hatte ein zweites Standbein, das war der Bund Deutscher Mimiker, der Mimikbund. Die haben Theater gespielt als junge Leute, als Teenager. Die haben Theater gespielt in den Häusern der Eltern, das waren halt alle solche Villen. Ne? Und das war wohl ziemlich gut und Erika war sehr begabt und natürlich mit dem Vater bekam sie dann auch Zugang zu einer renommierten Theaterschule in Berlin. Sie bekam Zugang zu großen Bühnen. Sie hat also eine Ausbildung dann angefangen als
Heutzutage
Schauspielerin.
Heutzutage würde man das wahrscheinlich Nepo-Baby bezeichnen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also da spoilere ich mal ein bisschen, das ist sie auch geblieben. Ne, so,
Und Nepo-Baby sind, steht, glaube ich, für, ist die Kurzform für Nepotism, also wenn durch Familie die guten Beziehungen und sowas bekommt, um den Job auszuüben.
Genau.
Sie Hollywood-Elite.
Richtig.
Ja.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Der Zauberberg war ja schon geschrieben, das heißt, der war ja schon sehr berühmt in Deutschland zu dem Zeitpunkt.
Der Thomas Mann, der Vater.
Der Thomas.
Ja, war er auf jeden Fall. Also wie ich vorhin gesagt habe, er konnte da schon die Villa quasi großenteils mit eigenem Geld bauen lassen. Die haben auch, die haben ständig irgendwelche Häuser gebaut, das ist ganz lustig. Aber das ist ein anderes Thema. Erika hat also jetzt gesagt, sie will Schauspielerin werden und ist dann nach Berlin gegangen, hat dort mit der Ausbildung angefangen und hat auch schon gespielt. Und dann wollte sie auch gleich, Bescheidenheit ist keine Tugend, die im Hause Mann gepflegt wurde, wollte sie auch gleich große Rollen. Aber da hat dann auch der Vater gesagt, komm mal jetzt, also Hauptrollen vielleicht doch noch nicht so ganz am Anfang.
Und da war sie 19, 20
so in der Kante, genau.
Und der Klaus ist mitgegangen?
Ja, genau, das ist ja so das Ding. Also Klaus hat die Schule abgebrochen, ist dabei dem Vorbild des Vaters und des Onkels, Heinrich Mann, der andere Großschriftsteller der Familie Mann, gefolgt. Die haben ja beide die Schule abgebrochen, Vater und Onkel. Und der ist dann auch nach Berlin gegangen und hat geschrieben, ums liebe Leben. Wirklich, der hat ganz, ganz viel geschrieben. Der hat auch mit Anfang 20 schon eine erste Autobiografie geschrieben oder einen autobiografischen Roman. Und er hat Theaterstücke geschrieben, er hat Kritiken geschrieben.
Aber der Name sagt mir nichts. Also der ist ja dann anscheinend eher im Schatten seines Vaters geblieben.
Nee, nicht unbedingt. Ich zum Beispiel Mann. Mephisto. Das war eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
Und ist es noch? Das wusste ich nicht, dass das von ihm ist.
Ja, genau.
Okay, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil.
Sehr gut. Genau. Aber Mephisto kam erst später, aber nicht so sehr viel später letzten Endes. Er hat dann Theaterstücke geschrieben, unter anderem ein Vier-Personen-Stück Anja und Esther. Und da haben mitgespielt Erika Mann, Klaus Mann, Pamela Wedekind. Sagt dir der Name Wedekind was? War damals ein ganz berühmter Schriftsteller, war zu dem Zeitpunkt schon tot und Pamela war eine seiner Töchter und die war auch Schauspielerin. Und dann kam dazu Gustav Gründgens, womit wir beim Thema Mephisto wären. Der war Vollblutschauspieler. Absolut. Für den war Schauspiel die einzige Daseinsform, die es überhaupt gab. Und diese Dichterkinder und dieser Schauspieler, die haben dieses Stück Anja und Esther aufgeführt und es gab sehr viel Publicity, sehr viel negative Publicity.
Oh, schade.
Und es gab jede Menge Verwicklungen persönlicher Art.
Amoureux.
Oh. Genau. Erika hatte ein Verhältnis mit Pamela. Klaus, der bekennende...
Warte mal, Pamela ist eine Frau.
Ja.
Oh.
Ja, ja.
Aber auch zwischen Frauen war doch damals noch nicht angesehen, dass man...
Wir sind jetzt Mitte der 20er Jahre, wir sind in Berlin.
Ah, okay.
Roaring Twenties.
Oh ja, fair enough.
Fair enough, aber es gab schon immer Frauenbeziehungen.
Ja, das ist klar. Das
aber
ist
so ja, öffentlich. Also ziemlich öffentlich. Also, Erika hatte mit Pamela ein Verhältnis. Klaus, der offen homosexuell lebte, hat sich mit Pamela verlobt, denn Pamela war eine absolut wunderbare androgyne Schönheit. Also wirklich, es gibt Bilder von ihr, du sitzt da vor und denkst, boah, was für ein schöner Mensch.
Ja, das können wir ja verlinken, Mama.
Ja, das ist eine gute Idee,
wenn die Folge rauskommt.
Und Erika hat dann mit 21 Jahren, also 1926, den vierten im Bunde geheiratet, den Gustav Gründgens.
War der auch homosexuell?
Der war auch homosexuell.
Ach Gott, das klingt ja
richtig. Und hatte der auch was mit ihrem Bruder dann?
Nein. Ah. Die gestanden sich wohl so ein bisschen gegenüber.
Okay.
Und die Ehe ist nicht lange gut gegangen. Nach 3 Jahren war sie wieder geschieden.
Ja, wenn er sich mit dem Bruder nicht gut versteht, wo die Erika ja so ein gutes Verhältnis
und hat. Homosexuell ist?
Ja,
ach so,
gut.
Entschuldigung.
Naja, also ich sag mal, dass homosexuelle Männer Frauen heiraten.
Hat man ja einen Vater gesehen.
Eben. Und gut, ich meine, der Vater hat seine Homosexualität nicht frei ausgelebt, aber und Klaus hat das getan. Aber das war durchaus absolut gängig. Also auch die homosexuellen Freunde von Thomas Mann aus seiner Jugend haben geheiratet und Kinder gezeugt.
Es waren praktisch die wilden 20er, da war alles möglich.
Mhm. Und
zum ersten Mal.
Für die jungen Leute war da viel mehr möglich, ja, auf jeden Fall. Naja, und die Pamela.
Was ist denn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche? Ich habe mal irgendwo gelesen, aber ich glaube, das ist ein Gerücht, dass die auch eine inzestuöse Beziehung hatten.
Ah, da kommen wir später noch drauf, ja.
Ui.
Also sagen wir mal so, ich ziehe es jetzt vor. Also ja, diese Behauptung wurde aufgestellt, und zwar in Amerika, als es darum ging, dass Erika die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen wollte und man ihr dann eben genau das vorwarf. Die Grundlage dafür war die Erzählung Welsungenblut, die Thomas Mann 1904 verfasst hat, also ein Jahr vor Erikas Geburt. Und die jüngste Schwester, die Elisabeth, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, vor 24 Jahren, 25 Jahren kam raus, die Manns, ein Jahrhundertroman von Brelor als Serie im Fernsehen. Und da konnte er noch die jüngste Schwester, die Elisabeth Mann, befragen. Und Elisabeth Mann hat gesagt, mein Bruder war so stockschwul, für den war das völlig undenkbar.
Das klingt eher wie so eine beste Freundschaft und in dem Fall auch Geschwister zwischen einem Schwulen und einer Frau. Das gibt's ja auch, dass die so super eng sind. Mhm. Jetzt gerade ganz, ganz prominent ist das Beispiel von den Hauptdarstellern von Stranger Things. Da sind zwei der Kinderhauptdarsteller, die haben sich halt kennengelernt schon in den ersten Aufnahmen, wo die elf waren oder so. Und der eine ist schwul und die sind, seit die sich kennengelernt haben, in einem sehr, 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 sehr engen Verhältnis zueinander. Und so stelle ich mir das jetzt auch bei den beiden vor.
Mhm. Ja.
Wobei die Erika, die war ja bisexuell, ne?
Erika war bisexuell, ja. Mhm. Da kommen wir ja nachher noch. Also die hat durchaus verschiedenste Liebesverhältnisse in ihrem Leben gehabt. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Wir haben jetzt also eine Schauspielerin, Erika Mann. Wir müssen ja immer mehr wieder zu Erika zurückkommen.
Ja, aber es ist genau das Problem, was ich vorhin gesagt habe. Du kriegst Erika Mann ganz schlecht alleine gefasst, weil sie immer ganz, ganz eng mit Klaus war, weil sie sehr eng auch mit den Eltern war. Die haben unendlich viele Briefe geschrieben, die haben sich alles erzählt und so weiter. Also man kriegt sie eigentlich kaum alleine. Sie war jetzt eine durchaus anerkannte, gute Schauspielerin. Also von, was war das dann, 1922 rum bis 1932, das 10 Jahre, hat sie sehr erfolgreich als Schauspielerin gearbeitet. Okay. Sie wurde auch immer wieder gerne engagiert. Sie hat auch richtig große Rollen gehabt. Sie ist von der Kritik ganz hoch gelobt worden. Also da war das eben kein, wie hattest du das vorhin, Nepo Baby, ne?
Ja.
Da war sie wirklich aus eigener Kraft.
Talentiert, ja.
Sie war aus eigener Kraft erfolgreich. Sie war sehr, sehr talentiert.
Und wenn du sagst Schauspielerei, ist das dann eher so zu verstehen wie Theater?
Richtig, oder Theater. Klassisches Theater.
Also keine Filmaufnahmen.
Es gab einen Film, in dem hat sie eine kleine Rolle gehabt. Das war 1932. Aber ansonsten hat sie wirklich an den großen Bühnen gespielt teilweise.
Toll.
Also sie war wirklich erfolgreich. Und Klaus hat dann ein zweites Vier-Personen-Stück geschrieben, was wieder mit der gleichen Besetzung gespielt werden sollte. Es war vor der Ehescheidung von Erika und Gustav. Aber Gustav hat sich da rausgezogen. Gustav Gründgens, der hat gesagt, nee, also Leute, damit nun gar nicht. Da fand das zu auffallend, zu obszön und so weiter. Und das heißt, sie haben das mit jemand anders gemacht und kriegten auch hier wieder vor allem negative Kritik. Pamela hat sich unterdessen mit dem 30 Jahre älteren Sternheim verlobt und hat ihn dann auch 1930 geheiratet. Klaus war am Boden zerstört und Erika und Klaus beschlossen, wir müssen hier raus. Sie hatten von einem Menschen, der beruflich mit ihrem Vater in Amerika zu tun hatte, also ein Verleger dort, der die Romane von Thomas Mann dort herausbrachte, eine Anfrage bekommen, ob sie nicht mehr kommen wollten. Und dann hatten sie erst gesagt, nee, nee. Als jetzt aber diese Situation so unangenehm wurde, haben sie gesagt, oh, da fahren wir doch hin. Und haben ihm einfach telegrafiert, wir kommen jetzt. Was dem überhaupt nicht mehr in den Streifen passte, weil der als Agent auch tätig war, um Leute unters Volk zu bringen, damit die irgendwo auftreten können und so weiter. Die sind einfach dahin, haben sich aufs Schiff gesetzt und sind dorthin gefahren.
Wo sind sie angekommen dann?
In New York.
Oh.
Da war damals auch Ricky Heilgarten noch. Der hat dort auch ein bisschen gearbeitet.
Der beste Freund von den beiden.
Genau, der beste Freund, der ist ja Illustrator und Maler. Der hat aber damals sich irgendwie mit Jobs versucht, über Wasser zu halten. Und die haben dann also da sich als die Literary Man Twins vermarkten lassen. Es gibt dann Studioaufnahmen, wo sie dann auch entsprechend daherkommen. Sie haben Vorträge gehalten, damals noch in sehr schlechtem Englisch, das konnten sie noch nicht sehr gut. Und sind so einmal quer über den Kontinent, sind dann nach Hollywood gekommen, haben dort mit den Größen des Filmbusiness zu tun gehabt. Die haben ja beide schon in Berlin die ganze Zeit auch geschrieben. Also Klaus vor allem literarisch, aber eben auch journalistisch, weil das ist das, wo man schnelles Geld machen kann. Erika hat selber auch journalistisch schon geschrieben zu der Zeit und hat auch schon angefangen, was für Kinder zu schreiben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und sie hatten einen Vertrag, dass sie über diese Reise ein Buch machen können. Das heißt dann rundherum. Die sind also dann einmal quer über den amerikanischen Kontinent, waren dann in Hollywood, haben da sich mit den Leuten amüsiert. Letzten Endes haben sie grundsätzlich vom Namen des Vaters gelebt und von seinem Geld. Sind dann über Hawaii und Japan
wieder auf den eurasischen Kontinent zurück und sind mit der transsibirischen Eisenbahn nach Moskau gereist.
Wie alt waren die da jetzt? Anfang 30, ne?
Nee, noch nicht mal. Warte mal, was?
Mitte 20.
Die waren Mitte 20.
Toll, Mama. Und was konnte ich denn?
Na komm, ihr habt doch heutzutage auch mehr Möglichkeiten, als wir beide hatten.
Ja, das stimmt. Ja, aber das muss man denen hier auch lassen zu dem Thema. Die haben sich ganz schön was getraut.
Ne? Die haben sich ganz schön was getraut. Und die haben in diesem Rundherum dann auch diese ganzen Reisebeschreibungen gemacht. Man weiß da nicht genau, welcher Text stammt jetzt von wem. Das haben sie gemeinsam gemacht. Letzten Endes hatten sie sehr, sehr viele Schulden.
Haha.
Genau. Gut, dann kamen sie also zurück. Und irgendwann war auch Ricky Hallgarten wieder da. Und jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Sowohl Klausmann als auch Ricky Hallgarten liebäugelten sehr mit dem Tod.
Oh,
die waren suizidal, beide.
Depressiv.
Absolut. Und das war für Erika eine ganz große Herausforderung. Sie hat also ganz viele Sachen auch mit Klaus unternommen, um ihn ans Leben zu binden.
Mm.
Und sie hat das auch mit Ricky gemacht. Also sie hat Ricky dazu gebracht, dass er ihre Kinderbücher illustrierte. Ich hatte ja bei dem Vortrag dann Stoffel fliegt übers Meer dabei, wo dann diese Bilder von ihm dabei sind. Ganz bezaubernde Bilder.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das verlinken wir auch gerne wieder, zumindest das, was wir dürfen.
Also das Titelbild könnt ihr verlinken, das ist ja das Buchcover. Und Erika war eine leidenschaftliche Autofahrerin. Die hat sich tatsächlich auch kundig gemacht. Die hat Kurse, würden wir heute sagen, Kurse gemacht. Also sie hat sich in einer Autowerkstatt ausbilden lassen als Mechanikerin und ist dann mit Ricky gestartet bei der 10.000 Kilometer Rallye quer durch Europa. 10.000 Kilometer in 10 Tagen quer durch Europa, bei den damaligen Straßenverhältnissen.
Bei der Auto denn?
Das weiß ich nicht. Ja. Also ich weiß es nicht.
Die Autos sind ja auch nicht so komfortabel. Wahrscheinlich hat denen danach der Popo weh.
Ja. Aber die haben das geschafft. Erika und Ricky sind als Erste durchs Ziel.
Oh,
die sind
wow,
Tag
wow
und Nacht gefahren. Die hat ständig unterm Auto gelegen und was repariert.
Ja.
Die Karten waren schlecht. Die haben irgendwie mit Taschenlampenfunzeln da die Wegweiser versucht zu studieren. Und
also abenteuerlich.
Es war absolut abenteuerlich. Und mit Klaus wollte sie sowas Ähnliches machen. Und zwar ähnlich wie die Geschichte mit rundherum, also diese Reise Amerika, Japan, Sowjetunion, wollten sie in den vorderen Orient und da eben auch als eine Autoreise, die sie dann ähnlich vermarkten wollten wie das Buch rundherum. Da sollte es also auch ein Buch geben. Es war nur so, schon seit der frühen Berliner Zeit hatte Klaus durchaus heftige Rauschgifterfahrungen. Der war also abhängig, der war ganz schnell, war der abhängig.
Welche Art Rauschgift?
Um alles, was so um Morphin herumging.
Kein Wunder, dass der depressiv war. Das ist doch einer der Nebeneffekte.
Er war es wohl schon vorher.
Ja.
Also
es geht auch Hand in Hand.
Das
ne?
geht Hand in Hand.
Es geht ja darum,
Hand.
Irgendwie so ein Taubheitsgefühl zu erlangen. Wenn die damals Antidepressiva gehabt hätten, wie vielen Menschen das geholfen hätte.
Ja, ja, das habe ich auch schon mal gedacht. Auf jeden Fall, Erika hat auch, die haben alle gesoffen wie die Löcher, geraucht wie die Schlote. Wobei, irgendwo habe ich gelesen, Erika hat wohl nur gepafft. Die hat nicht wirklich auf Lunge geraucht. Aber gesoffen haben die alle. Und dann waren die in Marokko unterwegs und haben einen Haschischtrip gehabt. Und zwar einen Horror-Haschischtrip. Das war nicht schön, die mussten ins Krankenhaus.
Oh.
Denen ging es richtig dreckig. Und dann haben sie diese Reise abgebrochen. Es gab dann noch eine dritte Person mit ähnlichen Problemen wie Ricky und Klaus. Das war Annemarie Schwarzenbach, auch eine tolle Autorin, eine Journalistin, eine großartige Fotografin. Und die liebte Erika. Sie vergötterte Erika. Aber Erika war anderweitig engagiert.
War die ungefähr im gleichen Alter? Jünger,
bisschen
älter?
Bisschen jünger, ein paar Jahre jünger. Also so auch ein bisschen große Schwester, kleine Schwester.
Wenn du sagst, also nicht Liebe im Sinne von, die war wirklich verliebt.
Also Annemarie war absolut verliebt.
Ah, okay.
Annemarie war absolut verliebt. Und Erika hat das aber so ein bisschen versucht, auf so einer, das Schweizer Kind sich ein bisschen, ein kleines bisschen im Wortsinne vom Leibe zu halten. Und Annemarie war auch eine, die Drogen nahm, zu Depressionen neigte, nicht ganz so am Leben hing wie Erika. Erika war absolut, die war total vital. Also die hing am Leben, die hat das Leben genossen in vollen Zügen auch auf Kosten der eigenen Gesundheit, muss man sagen.
Aber merkt man ja an all den Sachen, die sie macht. Und sie ist ja immer die Maschine dahinter oder das, die Batterie, die treibt das ja an.
Genau, genau. Und dann wollten sie zu viert, Ricky und Klaus und Annemarie und Erika, wollten sie eine solche Autoreise machen, haben groß Publicity gemacht. Es gab einen Werbefilm.
Oh, wow.
Und nachdem der Film abgedreht war, wollten sie noch ein bisschen feiern und Ricky ging weg ins Gartenhaus seiner Familie
Gott, und hat sich
das Leben genommen.
Furchtbar.
Mit der freundlichen Notiz, man möchte bitte Frau Thomas Mann benachrichtigen.
Oh, toll.
Und Thomas Mann himself reagierte darauf von wegen, das sei eine ziemliche Ungezogenheit. Also die Reaktion der Eltern Mann auf Selbsttötungen in ihrem Umfeld ist nicht so das, was ich mir vorstelle, wie ich reagieren würde, wenn sich jemand umbrächte. Hm. Mit völliger Verzweiflung und Schuld und weiß ich nicht was. Sondern die haben das mehr unter dem Aspekt Manieren abgelegt. Die zwei Schwestern von Thomas Mann haben sich ja auch das Leben genommen.
Vielleicht war das dann auch eine traumatische Reaktion von ihm, ne?
Nach dem Tod von Ricky war die Reise natürlich dann abgesagt. Es war ja dann auch schon 1932 und die Nazis griffen mehr und mehr Raum in der Öffentlichkeit. In München kriegte man das natürlich auch besonders mit. Und es gab da schon auch Aussagen gegen die Manns, und zwar gegen alle, quasi, also zumindest gegen alle, die in der Öffentlichkeit standen. Die Kinder, also Golo und Monika und Elisabeth und
Michael,
genau. Also die waren ja dann noch nicht so weit. Aber Erika und Klaus standen sehr in der Öffentlichkeit und natürlich der Vater. Und da wurde schon heftig gegen blank gezogen. Also das war schon nicht so schön.
Warum? Weil sie so freie Gedanken hatten. Das war für die Nazis ja gar nicht.
Aber er war ja ein bekannter Schriftsteller.
Und dann die Kinder mit ihren Affären. Entschuldigung.
Ja, 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 na, da ist schon was dran. Aber ich meine, es ist ja so. Wir haben einen Thomas Mann, der in der Zeit des Ersten Weltkriegs die Betrachtungen eines Unpolitischen geschrieben hat. Und zwar gegen seinen Bruder Heinrich, der ein Liberaler war. Und Thomas Mann war stockkonservativ. Und er hat eigentlich erst im Laufe der 20er Jahre gelernt, dass Demokratie wirklich eine tolle Sache ist. Das hat der vorher nicht so gesehen. Der hing am Kaiser. Und Heinrich Mann war durchaus liberal, aber Thomas Mann war das sehr lange nicht, hat sich also in eine Richtung entwickelt, die den Nazis nicht gefallen konnte. Und die Art der Literatur, die er geschrieben hat, die war zwar auf literarischem Niveau sehr angesehen und auch erfolgreich, aber entsprach ja überhaupt nicht, wie du vorhin schon richtig angedeutet hast, den Idealen der Nazis, wo ja alles immer so sehr sauber sein soll. Und im Zauberberg, Entschuldigung bitte, da ist nichts in dem Sinne sauber.
Ja.
Ja. Und von daher war die Familie Mann sehr auf dem Kieker der Nazis. Wir haben dann jetzt den Jahreswechsel 32-33. Die Nazis haben quasi gewonnen. Und die Familie Mann sitzt am Esstisch und Erika will was tun. Erika gründet ein Kabarett. Und zwar was Literarisches, etwas Spitzes, etwas, was mit Andeutungen arbeitet und wo sie auch schon Leute für hat. Und fragt sich, wie kann ich das nennen? Und wie gesagt, sie sitzen am Esstisch und der Vater nimmt eine Pfeffermühle, betätigt sie zweimal und sagt, wie wäre es damit? Seitdem heißt das Ding die Pfeffermühle.
Das ist auch bekannt.
Ja. Und zum Ensemble gehörte die große Volksschauspielerin Therese Giese. Therese Giese kam aus einer jüdischen Familie und sprach in keinster Weise auch nur irgendeinem Schönheitsideal und war eine Vollblutschauspielerin. Also die war großartig, die hatte immer die komischen Rollen und die komischen Alten, auch als junge Frau. Sie war der Star an den Kammerspielen in München.
Das erinnert mich total an Todi Herr. Der ist doch genau das Gleiche, was sie auch gemacht hat, ne? Auch nicht so konventionell schön und dann immer schon auch die alte Frau gespielt, weil wir eine Folge da auch
ja. Da ist durchaus was dran. Und die sollte und wollte da mitmachen. Kam aus einer jüdischen Familie und hätte, weil sie sowohl von Hitler als auch von Goebbels sehr geschätzt wurde, auch unter das Verdikt fallen können, wer jüdisch ist, entscheiden wir. Also die hätten die gerne behalten. Aber sie hat bei dem Kabarett Pfeffermühle mitgemacht. Es gab dann noch verschiedene andere Leute, jemand für die Musik, eine Tänzerin und so weiter. Und man muss sich jetzt einmal vorstellen, die Therese Giese hat in den Kammerspielen klassisches Theater gemacht, Schiller oder sowas, ist dann in einer Phase, wo sie nicht auf der Bühne stehen musste, abgeschminkt, Klamotten raus, rüber, quasi zwei Straßen weiter zur Pfeffermühle, hat sich da wieder neu geschminkt, angezogen, hat ein oder zwei Couplet gesungen, also solche Songs, eben Kabarett-Songs, den ganzen Kram wieder ab, zurück in die Kammerspiele und dann bei der letzten Szene wieder. Es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn.
Ja. Klingt nach einem Workaholic auch.
Einfach jemand mit absolutem Schauspieltalent, mit einer sehr klaren Haltung und mit politischem Gespür. Und außerdem war sie zu der Zeit Erikas Hauptgeliebte.
Das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht.
Aber sie war älter als Erika. Ne?
Sie war etwas älter als Erika, ja. Aber die beiden waren ein Traumpaar. Die waren wirklich ein Traumteam. Die haben wirklich großartig sich gegenseitig gestärkt. Aber Therese hat eben auch gesagt, Erika, du bist eine großartige Schauspielerin, wenn du auf der Bühne stehst und wenn es dich packt. Aber so wie ich bist du nicht. Es ist nicht dein Kern. Ding, das, was dich komplett ausmacht.
Ja, so wie beim Klaus die Schriftstellerei. Ne? So.
Beim Klaus war es die Schriftstellerei, bei der Therese war es die Schauspielerei. Und die Erika, die war halt sowohl eine gute Schauspielerin als auch eine gute Journalistin und eine gute Kinderbuchautorin und eine gute Automechanikerin und begeisterte Fahrerin. Also ich habe eine Kollegin, die nennt solche Leute Scanner. Also so Leute, die ganz viele Sachen können und auch an allem, was finden und sich überall engagieren und auch was auf die Beine stellen, aber nicht an einem Ding hängen. Hm. Nicht so wie Klaus beim Schreiben und nicht so wie Therese beim Schauspieler.
Was vielleicht auch ein bisschen gesünder ist für die Psyche, weil wenn du dich nur an einem einzigen Thema aufhängst.
Ja, aber es ist auch ein bisschen das Ding, dass Erika so ein bisschen immer auf der Suche war. Also nicht so fest verwurzelt oder so etwas. Also sie war schwankend oder schwebend. Kann man sich jetzt aussuchen, was man da für ein Wort nehmen will.
Entschuldigung, aber im Grunde ist sie ja auch mit ihren Liebschaften, die ist ja bei allen, in allen Bereichen ihres Lebens. Sie liebt Männer und Frauen, sie hat eine Hauptgeliebte, Nebengeliebte, also kann sich nicht für einen auch da entscheiden. Also es ist ihr Lebensmotto.
Sie ist promiskuitiv, auf jeden Fall. Und der einzige Anker, den sie sozusagen hat, das ist Klaus, weil um den muss sie sich kümmern. Und sie ist sein Anker. Sie hält ihn am Leben. Gut, jetzt haben wir also Nazis, die die Regierung übernommen haben oder wie man das nennen will. Die Eltern waren zu dem Zeitpunkt außer Landes. Und es ist allgemein bekannt, dass Erika und Klaus ihren Eltern gesagt haben, kommt bloß nicht zurück nach Deutschland. Das war den alten Herrschaften. Wir müssen jetzt davon ausgehen, also Thomas Mann ist 1875 geboren, das heißt, der ist dann auch schon über 60. Also die sind jetzt nicht mehr so ganz jung und elastisch, sage ich jetzt mal ein bisschen boshaft. Das war relativ schwierig, den Eltern das klarzumachen. Und erstmal sind sie alle nach Sanary-sur-Mer gegangen. Da sind sie alle hingegangen.
Wo ist das?
Das ist in Frankreich an der Mittelmeerküste. Das ist so ein Badeort. Ah. Und da hat sich die ganze deutsche Intelligenz, die ganzen Schriftsteller, alle waren sie erstmal in Sanary-sur-Mer.
Gibt ja auch wahrscheinlich schlimmere Orte.
Es gibt bestimmt schlimmere Orte. Und es ging jetzt darum, da gibt es dann verschiedene Geschichten, wie die Unterlagen von Thomas Mann dann gerettet wurden. Es gibt eine Geschichte, wo Golo da die Hauptrolle spielt. Es gibt eine Geschichte, wo Erika die Hauptrolle spielt. Es musste ja das Manuskript von Josef und seine Brüder gerettet werden. Da saß er gerade dran. Auf jeden Fall waren die alle dort unten. Klaus war in Paris und Brüssel. Klaus war sowieso die ganze Zeit immer auf Achse. Er hatte zu der Zeit einen festen Partner. Aber er wollte jetzt die Exilliteratur sammeln. Deshalb hat er die Zeitschrift Sammlung herausgegeben im Querido Verlag. Das war dann Exilverlag für deutsche Autorinnen und Autoren. Und da gab es dann den ersten Kniest, weil am Anfang hat der Vater gesagt, ich unterstütze das. Und nachher hat er das nicht mehr getan.
Warum hat er das nicht mehr gemacht? Was war das Problem?
Weil Thomas Mann wollte weiterhin in Deutschland gelesen werden. Sein Verleger hat immer noch die Bücher von ihm dort rausgebracht. Also die ersten Bände von Josef und seine Brüder sind auch noch in der Nazizeit in Deutschland erschienen. Das wollte er nicht aufs Spiel setzen. Das war im Grunde der große Streitpunkt in der Familie, dass Vater Thomas sich nicht komplett von Deutschland trennen wollte, während Erika und Klaus ganz klar der Meinung waren, da muss man sich absolut von absetzen. Jetzt hatte sie ja gerade kurz vorher die Pfeffermühle gegründet. Und da gehörte Therese Giese dazu, da gehörte Sibylle Schloss dazu. Das waren beides jüdische Schauspielerinnen und die mussten auch aus Nazi-Deutschland raus. Und das heißt, die Pfeffermühle ist in die Schweiz umgezogen. Die Eltern dann später auch, da hat dann Erika geholfen. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Pfeffermühle. Die Schweiz wollte neutral sein. Das heißt, die wollten sich nicht mit den Deutschen verderben. Das heißt, die haben sehr große Auflagen gemacht, bis die Pfeffermühle überhaupt in der Schweiz auftreten konnte. Beispielsweise mussten Schweizer Ensemblemitglieder engagiert werden, damit jetzt hier die nicht da den Schweizer Schauspielern den Job wegnehmen oder so. Und es mussten die Texte vorgelegt werden. Und je weiter die Zeit voranschritt, desto mehr wurden diese Texte zensiert.
Und das war dann wahrscheinlich in Zürich, oder? Sind die rumgereist?
Die sind rumgereist, die sind in der Schweiz rumgereist und sie sind außerdem in die Niederlande und in die Tschechoslowakei gereist, wo es überall deutsche Communities gab. Die Pfeffermühle hat in den Jahren zwischen 33 und 36 insgesamt über 1000 Auftritte geschafft.
Oh, wow.
Das war richtig viel Zeug. Und es war unglaublich anstrengend für Erika als die Prinzipalin, denn sie musste die ganzen Verhandlungen führen, sie musste die ganzen Zensurbedingungen sich angucken und darauf reagieren und. Also die sind sehr viel rumgereist, die waren sehr erfolgreich und sie haben das dann auch gemacht, dass wenn der eine oder andere Text eigentlich gestrichen war, dass sie dann doch ihn mit reingenommen haben.
Das passt zu ihr.
Nach dem Motto, kontrolliert schon keiner.
Ja.
Sie wussten, dass es kontrolliert wird. Ach. Es saßen immer Leute im
Publikum. Es war denen egal.
Sie haben es drauf ankommen lassen. Nach dem Motto, irgendwann muss es doch auch mal gut sein. Außerdem hat sie natürlich die Eltern unterstützt. Wie gesagt, die sind ja dann auch in die Schweiz gezogen. Dann gab es den großen Eklat. 1936 gab es ein Eklat um den Verleger, der Thomas Manns Bücher verlegt hat. Der hieß Beermann Fischer und war der Schwiegersohn von Samuel Fischer, dem Gründer des Samuel Fischer oder S. Fischer Verlags.
Ja, wow.
Der wurde von irgendjemand per Leserbrief angegriffen und Thomas Mann ging hin und schrieb einen Leserbrief zugunsten seines Verlegers. Und dann kriegte er Ärger mit Erika. Aber sowas von, weil sie gesagt hat, hör mal, dieser Beermann Fischer, das ist der erste, für den du dich öffentlich ins Zeug legst. Andere Leute, einschließlich dein Sohn, werden von den Nazis auch runtergemacht oder von Mitläufern oder wie auch immer man die nennen will. Und da hast du nichts gemacht und du hast die Sammlung nicht unterstützt. Du fällst der literarischen deutschen Emigration in den Rücken. Also gab es einen heftigen Briefwechsel.
Ja.
Und irgendwann gab es dann 1936 einen Leserbrief in der Neuen Zürcher Zeitung von Thomas Mann, in dem er ganz klar mit Deutschland gebrochen hat.
Oh.
Und
also
da
hat sie schon viel Einfluss auch in der Familie gehabt.
Erika. Total. Und es ist eigentlich auch nochmal, gehen wir nochmal zurück in die Jugend. Die Tischgemeinschaft der Familie Mann war für die Kinder nicht unbedingt entspannt. Also Golo und Klaus haben immer zugesehen, dass sie sich vorher irgendwas angelesen haben, damit sie irgendwas Kluges sagen konnten.
Und glänzen dann.
Sie wollten glänzen, haben das aber nie geschafft, weil der Vater ist immer darüber gebügelt. Und Erika sagt, sie hatte nie Angst vor ihrem Vater. Erika war das Kind, das keine Angst vor dem Vater hatte. Elisabeth war das andere Kind, das diese Angst nicht hatte, weil Elisabeth war das Kindchen, das weibliche Nestkind.
Ja.
Es gab danach noch den Michael und der wurde von dem Vater abgelehnt.
Och,
von der Mutter auch.
Meine Güte,
was haben die denn mit ihren Kindern? Den mag ich, die nicht und dies, das, Ananas. Mhm.
Ja, aber du bist mein komisch. Lieblingskind.
Ja, das sagst du immer, wenn
wir
nicht dabei sind.
Naja, ihr kennt diese Gruppendynamik in so einer Familie.
Erika hat immer ihrem Vater die Meinung gesagt. Man kann auch sagen, sie hat ihm die Meinung gegeigt. Andererseits hat er dann auch, das ist so eine Geschichte aus der Kindheit der Mannkinder, aus der Kriegszeit. Es gab eine Frucht, eine Trockenfrucht, eine Dattel oder eine Feige, die übrig blieb am Ende. Es waren 4 Kinder am Tisch, Elisabeth und Michael waren noch nicht geboren. Was hätte ein gerecht denkender Vater getan?
Selbst gegessen.
In 4 Teile geteilt.
Entschuldige, das meinte ich natürlich.
Ja. Genau. Und Thomas Mann geht hin und nimmt diese Frucht und gibt sie Erika und sagt, nimm du. Man muss sich rechtzeitig an Ungerechtigkeit gewöhnen. So ist das Leben.
Hoho.
Elisabeth, vielleicht war sie Baby, weiß ich nicht. Also dann war das vielleicht 1916, 17. Da waren Golo und Monika dann frühes Grundschulalter.
Oh.
Ja, so war die Familie und so war das Verhältnis von Vater und ältester Tochter. Ein Verhältnis von großer Zuneigung, großem Vertrauen.
Und Respekt.
Und Respekt, auf jeden Fall. Erika und die Pfeffermühle, sie bekam zunehmend Ärger. Und ich habe das mit der Zensur und mit den Leuten, die da sitzen und mitgeschrieben haben, schon extra gesagt. Denn sie wurde ausgebürgert. Sie wurden ja eigentlich alle ausgebürgert. Also mit Thomas Mann haben
das
sie sich ein bisschen
Frechheit, Zeit. Das ist dass die Schweiz zu der Zeit Deutsche, die mit Juden und so, wo man weiß, dass sie im Prinzip verfolgt werden, ausbürgern.
Nee, die hat nicht die Schweiz hat die ausgebürgert. Ah. Deutschland hat sie ausgebürgert. Okay. Da saßen deutsche Spitze, die aber natürlich Kontakt, ne, weil ja, du hattest okay. Die Annemarie.
Ich dachte, die hätten die aus der Schweiz geschmissen.
Nee, sie hatten immer noch, als sie dort lebten, die deutsche Staatsbürgerschaft, beziehungsweise Heinrich Mann hatte schon der Tschechoslowakei und ich glaube Thomas dann auch irgendwann und Klaus auch, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Erika hatte noch die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde dann auch von Deutschland irgendwann ausgebürgert. Sie wusste aber, dass das bevorstand und hat dann den Partner von Klaus gefragt, sag mal, kannst du mit mir nicht eine Passehe eingehen? Der war nämlich Engländer und der hat gesagt, nee, geht nicht, weil der hatte auch noch einen anderen. Nee, das war gar nicht der Partner. Das war der Kollege von Klaus. Das war auch ein Schwuler und der hatte einen festen Partner und hat gesagt, nee, kann ich nicht machen. Da bricht mir mein Freund zusammen, wenn ich jetzt eine Ehe eingehe. Aber ich kann dir einen anderen für eine Passehe vermitteln. Und das war William H. Auden, ein englischer schwuler Schriftsteller. Und bist du bereit, hier die Erika Mann zu heiraten? Die braucht dringend einen englischen Pass. Und I'm delighted.
Oh,
und dann ist sie nach England gereist. Gibt es dann irgendwo so diese schönen Geschichten, wo sie auf irgendeinem Bahnhof jemandem um den Hals gefallen ist. It's so nice that you want to marry me. Und der war es aber nicht, auf jeden Fall. Irgendwann haben sie sich gefunden, sind aufs Standesamt, haben den Standesbeamten dadurch irritiert, dass der William nicht das Geburtsdatum seiner angehenden Frau wusste und lauter solche Geschichten. Aber sie haben geheiratet und quasi einen Tag später wurde Erika aus Deutschland ausgebürgert, was sie natürlich dazu genutzt hat, sich darüber lustig zu machen. Nur Deutschland fällt es ein, einem Person auszubürgern, die schon gar keine deutsche Staatsangehörigkeit mehr hat.
Weil sie hatte auch sehr britisch eigentlich vom Humor.
Ja, ja. Die Ehe war dann eigentlich sehr gut. Die waren dann wirklich Freunde. Also William H. Auden hat Erika auch unterstützt. Der hat die auch später in Amerika besucht und so weiter. Also das war schon eine schöne Sache.
Das war ja ihre zweite Ehe schon, ne?
Das war
Gustav Gründgens und jetzt den Engländer.
Auden. Also geschrieben A-U-D-E-N.
Ah.
Also ich weiß nicht, ist dann richtig ausgesprochen? Du bist die
Engländerin. Ja, das ist richtig. Gibt's da ein bekanntes Werk?
Der hat Lyrik auch geschrieben und es gibt von Benjamin Britten das War Requiem und ich meine, die Texte sind von Auden. Aber ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber das ist so meine Verknüpfung mit William H. Auden.
Das google ich nachher mal, weil der kommt mir sehr bekannt vor und ich mag gerne Gedichte. Wahrscheinlich ist er mir da mal untergekommen.
Mm-hmm. Ja, auf jeden Fall war jetzt Erika eine Engländerin und die Pfeffermühle in Europa war Geschichte. Es ging nicht mehr. Also die Auflagen waren sowohl in der Schweiz als auch in der Tschechoslowakei als auch in den Niederlanden so hoch, dass sie das nicht weitermachen konnten. Und da kommt jetzt Auden quasi schon zu Hilfe. Der hat also einige der Texte ins Englische übersetzt, weil Erika war da noch nicht so gut im Englischen. und die Pfeffermühle wollte nach Amerika gehen. Das Problem war aber, dass diese Art von literarischem Kabarett in Amerika absolut unbekannt war und unvertraut und absolut nicht den Erwartungen entsprach. Bei einer Show wollte man schöne Mädels sehen. Das heißt, die Pfeffermühle, the Peppermill, ist in Amerika grandios gescheitert. Therese hat gemacht, dass sie wieder nach Europa zurückkam. Damit war die Beziehung zwischen Therese Giese und Erika Mann leider dann beendet.
Oh, das heißt, ihre Ehe mit einem Briten war noch okay, aber das war dann der Bruch.
Das war dann der Bruch und Erika blieb in den USA. Sie fing dann an, Vorträge zu halten, um die Amerikaner auf die Gefahren der Nazi-Herrschaft hinzuweisen. Das heißt, sie ist rumgereist durchs Land. Das ging tatsächlich auch über Agenten. Ist rumgereist und hat Vorträge gehalten über die Frage der Frau unter den Nazis, über die Situation der Kinder, über die Ernährungslage, über die Bildungsfrage, lauter solche Sachen. Sie hat dafür wirklich hart gearbeitet. Sie hat sich wirklich sie hat sich Schulbücher angeguckt aus der Nazi-Zeit, ja, um darüber reden zu können. Sie war zu der Zeit mit William H. Auden verheiratet. Sie hatte, und den Namen merke ich mir nie, tut mir schrecklich leid, sie hatte einen ganz stinkreichen Gönner in Amerika, der sie unbedingt heiraten wollte.
Also ein Liebhaber.
Auch ein Liebhaber. die Ehe hat sie abgelehnt, sie war ja verheiratet. Der andere Liebhaber, den sie hatte, war ein emigrierter jüdischer Arzt, der hieß Martin Gumpert. Mit dem hat sie wirklich über mehrere Jahre eine Affäre gehabt, wurde auch schwanger von ihm, hat die Schwangerschaft abbrechen lassen. Sie hat insgesamt, ich habe vorhin gesagt, sie war so wahnsinnig vital und alles. Sie hat gesoffen, sie hat das ein oder andere Helferlein, wie sie das nannten, genutzt, also Drogen. Das kleinbürgerliche Laster haben sie und Klaus das immer genannt. Also sie hat mit ihrer Gesundheit Raubbau getrieben und dieser Schwangerschaftsabbruch hat da nicht wirklich geholfen.
Wie alt war sie da?
Da war
sie dann. Das wollte ich auch gerade fragen.
Da war sie dann Mitte 30.
Wow, also wollte sie vielleicht auch keine Kinder?
Sie war zwiegespalten. Mhm. Also sie war sehr engagiert da drin, gegen die Nazis zu kämpfen. Das war dann, was bei Therese die Schauspielerei und bei Klaus die Schriftstellerei war, war ab 33 der Kampf gegen die Nazis toll. Ihr Fokus.
Ja.
Ihr absoluter Fokus. Sie war dann ja Anfang Mitte 30. Dann organisierte sie Reisen ihrer Eltern in die USA, weil Thomas Mann angefordert wurde, Reden zu halten. Die sollte er auf Englisch halten. Er konnte kein Englisch. Seine Tochter hat ihm die Reden Wort für Wort eingetrichtert. Und sie stand neben ihm, wenn dann danach die Fragerunden waren. Das heißt, die Eltern sind zweimal nach Amerika gereist für solche Vorträge. Und 1938 dann endgültig in die USA umgezogen. Thomas Mann bekam von Prince so einen nominellen Job quasi, musste dafür einmal im Jahr einen Vortrag halten, den wieder Erika ihm eingetrichtert hat.
So eine Art Gastprofessor dann.
Ja, aber halt mit wirklich ganz geringer Verpflichtung.
Und Klaus, war der dann auch inzwischen in die USA
Der gekommen? Ist dann irgendwann auch in die USA gegangen. Der hat dort wieder versucht, eine Zeitschrift rauszugeben. Der hat sich bei der Army verpflichtet. Der hat die amerikanische Staatsbürgerschaft auch bekommen. Erika hatte diese Lectures dann, wo sie wirklich über Land gereist ist. Als Engländerin durch die Ehe mit William H. Auden hatte sie ja einen englischen Pass, konnte sie als Journalistin für englische, kanadische und auch amerikanische Zeitungen arbeiten und war als Kriegsreporterin unterwegs.
Oh, wow.
Sie und Klaus waren auch im Spanischen Bürgerkrieg als JournalistInnen unterwegs. Sie war 1940 in London, als da die Bomben fielen.
Beim Blitz,
genau.
Das hat sie überlebt. Sie war wirklich da.
Sie war wirklich da. Immer mit ihrem Köfferchen und in die U-Bahn runter.
Das war einer der schlimmsten Bombenangriffe im ganzen Krieg. Also Deutschland hat natürlich auch ganz schlimme Bombenangriffe gehabt, aber der in London und Dresden, ich glaube, das waren die beiden schlimmsten.
Ja. Und Coventry. Also sie ist da durch London gegangen. Es gibt eine Geschichte, die sie immer erzählt hatte, dass sie da lang gegangen ist und nicht gemerkt hat, sie ist die ganze Zeit über zersprungenes Glas gegangen, was ihre Sohlen durchbohrt hat und sie hatte nachher ganz blutige Füße. Ne? Andererseits hat
sie aber auch schon auf Drogen gewesen sein, wenn du nicht merkst, dass deine Füße blutig waren.
Ne? Ja, das war einfach, ich denke mal, da kommen zwei Sachen zusammen. Eventuell die Drogen, ich weiß nicht, ob sie da die Möglichkeit hatte, da dran zu kommen. Aber einfach auch diese Ausnahmesituation, diese der absolute Schock.
Ja. Adrenalin als Droge. Ja,
die sollte zum Prozess nach Deutschland gebracht werden, wenn man ihrer habhaft werden konnte. Also sie hat wirklich mit ihrem Leben gespielt auf der einen Seite und mutig. Auf der anderen Seite. Ja, aber auch leichtsinnig. Mhm. Also sie war wirklich auch leichtsinnig. Naja, auf jeden Fall, die waren jetzt da alle in Amerika. Irgendwann gefiel es Thomas und Katja nicht mehr in Princeton und waren auch diese Gastprofessur oder wie man das nennt, war dann zu Ende und sie sind nach Kalifornien gegangen. Pacific Palisades war dann das Haus, was sie sich da gebaut haben. Das war das, ich weiß nicht, fünfte oder sechste Haus, was Thomas und Katja gebaut haben.
Die waren einfach gerne.
Es ist ein sehr, sehr schönes Haus, was inzwischen von der Bundesrepublik angekauft worden ist, wo letztes Jahr, als diese ganz großen Brände dort waren, die waren auch dort in dem Ort, aber Pacific Palisades, also das Haus, hat es überlebt.
Zum Glück. Wird das genutzt, um irgendwie als Andenken an die Manns?
Es gilt, ja, es ist ein Haus für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dort arbeiten können.
Mhm. Oh cool, es wird immer noch in dem Sinne genutzt. Ja, können wir genau. Vielleicht auch verlinken, wir mal bei unseren Social Media Kanälen.
Mhm. Genau. Erika lebte in Hotels oder bei den Eltern. Sie hat keinen eigenen Haushalt. Also außer so den Anfang der Ehe mit Gustav Gründgens hat sie nie einen eigenen Haushalt gehabt. Sie hat immer in Hotels gelebt oder bei ihren Eltern. Bei Mielein und Pielein, wie sie hießen bei den Eltern. Sie beginnt dann in dieser Zeit auch für den Vater ein bisschen mehr zu arbeiten. Also gegen Ende des Krieges macht sie Lektoratsdienste bei ihm. Man kann sagen, dass sie am Dr. Faustus mitgeschrieben hat. Also ich denke, da ist tatsächlich nochmal germanistisches Potenzial rauszufinden. Was hat sie da eigentlich alles gemacht? Wie viel ist ihr Anteil am Spätwerk von Thomas Mann?
Boah, cool.
Sie ist nach dem Krieg auch nach Deutschland gekommen. Alle drei Geschwister, Golo, Klaus und Erika waren in München, haben nach der Poschi geguckt. Sie war Berichterstatterin von den Nürnberger Prozessen. Sie ist sogar, Prominenz zahlt sich eben doch aus, in das Gefängnis gekommen, wo die Großkopferten saßen.
Boah.
Und hat da bei allen in die Zelle reinguckt. Sie durfte nichts sagen, sie durfte auch nicht sagen, wer sie ist. Einer hat sie erkannt, der hat dann die Hosen runtergelassen, um seinen Abscheu vor ihr auszudrücken. Mhm. Der andere hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass diese Frau hier war, ne, irgendwie. Also geliebt war sie bei denen nicht.
Ja, toll, aber weil die so unschuldig waren. Das ist eine Heuchlerei,
genau.
Oder?
Ja. Genau. Also auf jeden Fall war sie dort unterwegs und sie hat halt mit den Deutschen nach dem Krieg gesprochen und da war eben auch so dabei, dass sie gesagt hat, die haben es nicht kapiert. Irgendwie niemand war Nazi. Niemand war jemals ein Nazi und sie sind ja alle so arme Opfer. Und das hat sie total auf die Palme gebracht. Und als ihr Vater dann 1949 im Goethejahr sowohl nach Frankfurt als auch nach Weimar reisen wollte, also sowohl in die Bundesrepublik als auch in die DDR, die damals frisch gegründet waren, da war sie komplett dagegen. Das heißt, die Eltern sind ohne sie gefahren. Sie war aber mit auf der Europareise und dann waren sie in Schweden und dann erreichte sie die Nachricht, dass Klaus sich das Leben genommen hat.
Oh nein, ich habe sie die ganze Zeit gehofft, dass das nicht passiert.
In Cannes hat er sich das Leben genommen.
Mit wie vielen Jahren? Wie alt war er
da? Da war er etwas über 40, Mitte 40.
Oh, sie hat ihn so lange durchgebracht. Ist das traurig. Ja. Ist er auf Europareise weg?
Oh. Mhm. Sagen wir mal so, das Problem war im Grunde ein bisschen, dass Klaus gerade nach dem Krieg in ein komplettes Loch gefallen ist, weil er eben nicht mehr beim Militär war, weil das mit seiner Schriftstellerei nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Er nie an Geld kam, er in Depressionen versank und zwischen Depressionen, Drogen und Entziehungskliniken hin und her schwankte. Erika dagegen hatte eine Aufgabe. Erika war quasi vom Vater engagiert, sie zu unterstützen. Er hat das, was sie vorher schon sozusagen subkutan immer ein bisschen gemacht hat, da hat er jetzt definitiv eine Aufgabe für sie draus gemacht, hat gesagt, so, du bist jetzt.
Der hätte doch besser den Klaus genommen, der auch Schriftsteller ist und der dafür bekannt ist, depressiv zu sein. Wenn du dann wirklich deine Kinder kennen würdest, dann hättest du das erkannt und hättest dem Klaus den Job gegeben.
Ich glaube, so strategisch hat er nicht gedacht.
Nee, aber so würden wir denken, oder?
Es ist aber auch die Frage, ob Klaus das gemacht hätte. Weil das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war ja nicht so wie zwischen Vater und Tochter. Ja. Hm. Na, das musst du ja auch bedenken. Und jemand, der selber kreativ sein will und kreativ ist, der tut sich wahrscheinlich schwer damit, ich sage jetzt mal, die Kernerdienste für einen anderen zu machen. Hm. Und zumal für einen, der einen auch tendenziell, vielleicht auch nicht willentlich, einfach nur durch bloße Existenz klein gehalten hat. Gegen diesen Großschriftsteller konntest du als Sohn ja nicht anstinken.
Und dann noch der Bruder, der Heinrich, ja auch noch, ne?
Und dann auch noch der Onkel, genau. Mhm. Der war ja auch sehr berühmt und sehr berühmt.
Also Bruder von Thomas Mann, meinte
genau,
ich jetzt, der Onkel von Klaus, genau. Dagegen konnte er quasi nicht anstinken. Ne?
Das ist genau der Punkt.
Und seine Karriere ist ja auch in die Nazi-Zeit reingefallen und dadurch ausgeschlechtet.
Schlechtes Timing.
Sehr, sehr schlechtes Timing, ja.
Hätte er jetzt eigentlich wieder packen müssen, aber der hat halt nicht diesen Lebenswillen gehabt.
Genau.
Wie Erika, die hat das gemacht.
Und der Klaus hat also nach dem Krieg geguckt, es klappt alles nicht. Er hat mehrfach Selbstmordversuche gehabt. Reaktion des Vaters, das ist ungezogen.
Och, nicht schon wieder.
Reaktion der Mutter, ich gucke dich jetzt mal hier ganz
verheißungsvoll an.
Die Reaktion der Mutter war, jeder hat das Recht, sich das Leben zu nehmen. Aber so stümperhaft sollte man das nicht angehen.
Och Mensch, ist das furchtbar, ehrlich.
Schrecklich.
Also ich würde Familie Mann nicht als eine glückliche Familie bezeichnen.
Klingt aber ganz anders, ne?
Die haben das komplett anders gesehen. Hm. Einfach, und da kommt für mich immer wieder dieses...
Also sie waren nicht religiös, faktisch, oder? Wenn du sagst, jeder hat das Recht, sich das Leben zu nehmen, kannst du ja schon nicht religiös sein.
Nö, das hat die weiter nicht interessiert.
Hm.
Dieses, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem uneigentlichen Sprechen, diese Ironie, dieses absolut intellektuell Abgehobene, die haben sich das Leben vom Leibe gehalten.
Das klingt für mich auch detached. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Beim Vater klingt es vielleicht ein bisschen traumatisiert durch die Geschwister, die sich das Leben genommen haben. Und dann ist das so eine Schutzreaktion.
Und die Homosexualität, die er verstecken musste.
Und dann klingt das alles wie, ich habe mir meine Schutzmauern aufgebaut und keiner kommt dadurch, auch nicht meine eigenen Kinder. Weil dann kann ich nicht verletzt werden.
Außer vielleicht Erika.
Das tut mir trotzdem leid. Ich habe die ganze Zeit Finger, weil du schon so gesagt hast, am Anfang war es der Bruder und dann kommen andere und dann dachte ich schon, oh, hoffentlich nimmt er sich nicht das Leben.
Gut, als Germanistikstudentin wusste ich sehr früh, dass dass Klaus Mann sich das Leben genommen hat. Und was macht die Familie Mann, die in Schweden sitzt? Sie fährt nicht nach Cannes zur Beisetzung des ältesten Sohnes und liebsten Bruders, weil das viel zu aufwendig ist. Ich meine, man muss davon ausgehen, Thomas Mann war zu der Zeit schon relativ alt und auch nicht so wirklich gesund. Er hatte echt gesundheitliche Probleme.
Der war in den 70ern dann schon.
Der war dann schon in den 70ern und der war auch schon mit Lungenkrebs im Krankenhaus gewesen, was er nicht wusste. Man hat ihm da was anderes erzählt. Also, ne, so. Also hat die
Familie. Erika auch nicht.
Erika ist auch nicht darunter gefallen. Die hat die Eltern nicht alleine gelassen. Es war Michael da. Michael mit seiner Bratsche. Der war Musiker und der hat am Grab seines Bruders gespielt. Und eine beste Freundin war da, die auch die Familie benachrichtigt hatte. Also ja, das war das Jahr 1949.
Ist ja auch hart für die Erika, ne? Weil jetzt hat sie was gefunden, nämlich ihr Engagement gegen die Nazis, was für sie, wie für die anderen Schriftstellerei, Schauspielerei, ihr Lebenssinn war. Und hat jetzt auch noch die begleitet in den Nürnberger Prozessen. Aber jetzt war es ja auch vorbei mit den Nazis. Deutschland wurde wieder aufgebaut. Und dann hat sich ihr Zwilling in Anführungsstrichen umgebracht.
Ja, das war für sie sehr, sehr schlimm. Andererseits, im Gegensatz zu ihm, hatte sie eben durch den Vater wieder einen Fokus, eine Arbeit, mit der sie sich identifizieren konnte. Und das hat ihr Klaus gefehlt. Wir haben dann noch, weil wir ja sowieso schon die Liebesgeschichten von ihr durchgegangen sind. Wir haben zu der Zeit, von den frühen 40ern bis 1948, hat sie eine Beziehung zu einem Mann, der ihr Vater sein könnte, nämlich der Vater ihrer Freundinnen Lotte und Gretel Walter, der Dirigent Bruno Walter.
Mhm.
Mit den Eltern befreundet sie, die Kinder untereinander befreundet. Die Mutter wusste von der Beziehung und missbilligte sie zutiefst. Der Vater wusste nichts davon und das war dann halt so eine heimliche Beziehung. Die konnten sich nur immer unterwegs treffen. Wenn irgendein Gastspiel von Bruno Walter und was von den Lectures von Erika dann irgendwo in der Nähe war. Also ganz wenig. Irgendwann ist die Frau Walter dann gestorben und Erika witterte Morgenluft. Und der Bruno Walter beschloss, wir stellen das jetzt mal wieder auf eine väterlich-töchterliche Basis. Ja. Und dann hat er sich eine andere Frau an die Seite geholt. Wie eng die Beziehung war, weiß man nicht. Aber wir gehen davon aus, dass die schon sehr eng war. Und den Namen dieser Frau kennen wir auch. Es war Delia Reinhardt. Du erinnerst dich?
Oh ja, die sie nachgemacht hat.
Diese Sängerin.
Ach, genau.
Was ein Zufall. Als sie in der Bande noch war.
Ja, genau. Und die ist ungefähr wahrscheinlich so 5 bis 10 Jahre älter als sie. Also auch noch wesentlich jünger
als Bruno Walter, aber älter als Erika. Genau, die war ja dann damals, als Erika noch junger Teenager war, war das ja schon eine ausgebildete Sängerin.
Das ist ironisch. Karma, würden manche sagen.
Ja, also da gebe ich jetzt einen Lektüre-Tipp, weil ich darf es nicht vorlesen. Aber es gibt von Erikas letzter Partnerin in ihrem Leben ein Buch, das heißt Als ich noch lebte. Die Frau heißt Signe von Scanzoni und die hat den Rachefeldzug Erika Manns gegenüber Delia Reinhardt auf eine Weise beschrieben. Es ist kein Gedicht, aber es ist ein Gedicht, das zu lesen. Es ist wunderbar.
Das lese ich mir mal durch.
Ja, bei der Leseburg hast du es auch vorgelesen.
Da habe ich es vorgelesen, genau. Da habe ich ja auch meine Gebühren bezahlt für die Frau gebaut. sie beschreibt en Detail, wie Erika Mann hingegangen ist und mittels eines fiktiven Briefpartners von Delia Reinhardt dafür gesorgt hat, dass Delia Reinhardt bei einem großen Konzert, wo sie auftreten sollte mit Bruno Walter zusammen, absolut nicht in der Lage war aufzutreten, weil sie am Boden zerstört war.
Oh, wie gemein.
Mehr will ich jetzt nicht spoilern. Es ist eine wunderbare Geschichte. Weil du gerade gefragt hast, wegen der Religiosität.
Ja.
Also Thomas Mann ist Protestant. Der stammt aus Lübeck. Katja Mann stammt aus einer jüdischen Familie, eine assimilierte jüdische Familie. Und wenn man Katja Mann sagte, sie sei Jüdin, hat sie den Leuten einen Vogel gezeigt. Alle Kinder aus dieser Ehe sind nach jüdischer Tradition jüdisch. Weil das ja über die Mutterlinie geht. Ne? Genau. Und sie haben alle immer wieder ihre absolut anti-jüdischen Tendenzen gehabt. Also in dem Streit um den Verleger Beermann Fischer sagt Erika in einem der Briefe sowas von wegen Hass gegenüber Beermann Fischer. Seine Rolle ist bedeutend, er selber ist nicht bedeutend. Er ist bedeutend dadurch, dass er so ein Geschäftsjude ist. Also wirklich genau die Klischees da bedient, die von den Nazis auch bedient wurden.
Auch so eine Nazisprache.
Auch so Nazisprache, aber das ist tatsächlich...
Aber die sind nicht antisemitistisch, sondern einfach antireligiös.
Die Familie Mann jetzt. Ja. Religion ist sowas nice to have.
Mhm.
Aber nichts, was tief verwurzelt ist.
Verstehe.
Thomas Mann hat später sich einer amerikanischen Religionsgemeinschaft zugehörig gefühlt, die sehr intellektuell und sehr abgehoben ist. Ich habe da ein Buch drüber gelesen von Herrn Detering. Die Rezension findet sich in meinem Blog.
Erster Werbespoiler.
Wir haben also jetzt Erika Mann, die mit den Eltern da nach Europa gereist ist, der Bruder, der sich umgebracht hat. Jetzt sind sie wieder in Amerika. Erika unterstützt ihren Vater und wir haben die Zeit des McCarthyismus, also wo es absolut gegen Kommunismus geht. Und in dieser Zeit kommt das hoch, wo wir vorhin schon mal kurz drüber sprachen. Sie bekommt die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht, weil sie ja ein inzestuöses Verhältnis mit ihrem Bruder hatte, was in einer Geschichte steht, die ein Jahr vor ihrer Geburt entstanden ist.
Das ist jetzt noch schlimmer, das zu wissen, wenn man weiß, dass der Bruder sich vorher noch umgebracht hat.
Ja. Und selbst Amerikaner wurde. Er hatte ja die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Bodo auch übrigens. Und die haben damals in dieser Zeit gegen alles geschimpft, was nur einigermaßen links war. Und sie haben dann auch angefangen, gegen Thomas Mann zu wettern. Und daraufhin ist die Familie, bestehend aus nun fast 80-jährigem Vater, etwas jüngerer Mutter und 50-jähriger Tochter, wieder gen Europa. und haben sich in der Schweiz niedergelassen. Und jetzt hatten die da noch ein paar, wie die Biografin Irmela von der Lühe sagt, noch ein paar gute Jahre zusammen, weil sowohl Erika als auch Thomas Mann konnten ohne Arbeit nicht sein. Das heißt, die haben gearbeitet wie blöd. Erika war aber schon gesundheitlich sehr angeschlagen. Dieser ganze Missbrauch von Medikamenten und Drogen und Alkohol hat sie gesundheitlich ziemlich hergenommen. Sie war viel im Krankenhaus. Sie hatte sehr poröse Knochen dadurch. Sie konnte am Ende ihres Lebens kaum noch laufen.
Jetzt will ich meinen Wein nicht mehr weiter trinken.
Und sie war dann, als Thomas Mann dann auf den Tod erkrankte, war sie selber in der Klinik. Sie haben dann alles irgendwie ihm gegenüber erstmal ruhig gehalten, aber irgendwann hieß es, okay, es geht zu Ende. Und dann ist sie aus ihrer Klinik dahin gesaust, um noch am Sterbebett des Vaters zu sein. Das hat sie geschafft. Und dann ist er ja 1955 gestorben. Genau. Deshalb sind seine Texte jetzt gemeinfrei. Erikas noch nicht.
70 Jahre, ne? Hast du eben gesagt.
70 Jahre, genau. Und jetzt war das große Ding, Erika wurde zur Nachlasseule oder zum Nachlassschatten. Das heißt, sie hat sich um den Nachlass ihres Vaters und ihres Bruders gekümmert. Und sie hat in dem Zusammenhang auch sehr stark ausgeteilt. Sie hat ständig Leute verklagt, die irgendeine Kritik an Thomas Mann formuliert haben. Sie hat die Briefe ihres Vaters herausgegeben, aber sehr selektiv, eben auch nach dem Bild, was sie von ihm hatte oder was sie von ihm verbreitet sehen wollte, und wurde dann von wissenschaftlich arbeitenden Leuten, die hier, wir wollen aber sehen, alle ja. Sachen lesen, da hat sie also sehr gewütet. Sie hat verzweifelt versucht, die Werke von Klaus Mann auch bekannter zu machen. Wegen des Mephisto gab es mit den Nachlassleuten von Gustav Gründgens dann Rechtsstreitigkeiten ohne Ende. Das Buch durfte ganz lange in Deutschland nicht publiziert werden, tatsächlich, weil die sich da durchgesetzt haben ihr gegenüber. So, da haben wir jetzt also zwei starke Frauen, die da miteinander hausen. Die fast 80-jährige Katja und die fast 60-jährige Erika. Die Mutter ist betagt, aber relativ fit. Die Tochter ist nicht ganz so betagt, aber ziemlich unfit. Es hakt und öst an allen Stellen. Auf der anderen Seite haben wir über die Jahrzehnte immer eine sprachlich gepflegte, sehr enge, nahe, liebevolle Beziehung. Ich habe das im Vortrag damals immer gesagt, diese Kosenamen, mit denen die Mutter bedacht wurde, da sträuben sich mir die Haare. Frau Obersüß, Frau Süßi-Süß,
oh,
allerliebste
nee.
Süßi-Maus.
Oh.
Ja,
von den Kindern?
Von den Kindern an die Mutter.
Ja.
So.
Nicht von den Kindern, von der Erika.
Auch von den anderen
Kindern. Auch von den anderen.
Na, und auch dieses Mielein und Pielein für Mama und Papa.
Das fand ich auch schon komisch eben.
Und die Eltern Pringsheim, also Katjas Eltern, das waren die Urgreise. Also alles, auch in dem merkst du dieses uneigentliche Sprechen, was zwar Nähe vorgibt, aber keine Nähe zulässt. So interpretiere ich das. Und in dieser Zeit begegnet nun Erika der Sinje von Scanzoni, die ich gerade schon genannt habe, die ihre letzte Partnerin wurde. Das ist ursprünglich eine Schulkameradin von Elisabeth, ist also rund 12 Jahre jünger als Erika.
Wo leben die zu der Zeit?
In der Schweiz.
In der Schweiz noch.
Mhm. Und Sinje hat eigentlich eine Ausbildung als Schauspielerin und Sängerin, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen da nicht arbeiten, kannte Delia Reinhardt, aber aus gemeinsamen Sachen, hat in der Nazi-Zeit relativ gut überlebt, hat sich aber auch in dem Wikipedia-Beitrag zu ihr, heißt es, defetistisch geäußert und defetistische Lieder gesungen, wie die Nazis das nannten, war dann aber schwer erkrankt und kam in die Schweiz und das hat ihr das Leben gerettet. Die anderen, die da mit ihr angeklagt wurden oder die da mit ihr unterwegs waren in dieser defetistischen Weise, sind ins KZ gekommen und die eine ist auch umgekommen.
Gott. Obwohl sie keine Jüdin waren.
Sie waren keine Jüdin, aber sie war eigentlich auch, sie hatte auch mit Nazi-Grotzkopf hatten ganz gut zu tun. Sie hat sich immer politisch da komplett rausgenommen. Sie hat sich nur als Künstlerin oder als Musikjournalistin oder sonst was gesehen. Und jetzt haben wir da zwei Frauen. Eine Erika Mann, die eigentlich jedem ans Bein pinkelt, der irgendwie mit den Nazis klargekommen ist, gegen ihren Vater oder gegen ihren Bruder irgendetwas sagt. Und auf der anderen Seite eine Sinje von Scanzoni, die mit den Nazis soweit ganz gut klargekommen ist und die absolut kein Problem damit hat zu sagen, also weißt du, dieser Dr. Faustus, aus den und den und den und den Gründen finde ich das und das an dem Buch ziemlich grauenhaft. Und ich finde eigentlich, der Klaus hat da und da eigentlich ziemlich viele Fehler gemacht. Und die beiden waren trotzdem ein Paar.
Schön.
Die haben sich auf der einen Seite gefetzt und auf der anderen Seite hatten die ein liebevolles Verhältnis. Die beschreibt, also die Sinje beschreibt in diesem Buch, als ich noch lebte, diese Beziehung. Und es ist wirklich herzwärmend. Und Erika wollte aus ihrer Lebenssituation raus. Das heißt, die wollte aus der Wohngemeinschaft mit der Mutter raus, hat aber auf der anderen Seite zu viel Verantwortungsbewusstsein, das ist eher früh genug eingeimpft worden, um diese alte Frau da allein zu lassen. Es gab mit den Geschwistern ständig Zoff und die Beziehung zu Sinje war heimlich. Die anderen wussten das nicht. Das heißt,
warum? Weil das die Freundin der Schwester war oder warum?
Wahrscheinlich auch, weil Erika das als einen Ausweg aus dieser häuslichen Situation haben wollte, woran die beiden gearbeitet haben, aber nicht rechtzeitig zu Potte gekommen sind. Es war so, Erika Mann hatte verschiedene Operationen, lauter orthopädisches Zeug, wie gesagt, ne, mit den Knochen und so. Aber was sie letzten Endes das Leben gekostet hat, war ein Hirntumor. Hm. Sie ist an einem Hirntumor operiert worden und Sinje war dann abwechselnd mit Katja bei Erika. Und angeblich hat Katja das nicht gewusst, dass das die Liebhaberin ihrer Tochter ist.
Oh, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, aber Katja hat auf jeden Fall immer reinen Mund gehalten. Hm. Sie hat das nie gesagt. Sinje hat die Trauerfeier organisiert. Katja hat sich per Brief bedankt. Alles wunderbar. Aber Frau von Scanzoni, Frau Mann, Frau Thomas Mann, bitte. Ja, da hat Katja großen Wert drauf gelegt. Sinje hat diese Erinnerungen kurz nach Erikas Tod, 1969 ist sie gestorben, aufgeschrieben und unter Verschluss gehalten. Erst nachdem Sinje gestorben ist, kamen diese Unterlagen raus, wurden dann in der Familie weitergereicht, was machen wir damit? Und dann kriegte das irgendwann Irmela von der Lühe. Irmela von der Lühe hat 1993 die erste große Biografie über Erika Mann geschrieben.
Die war gut recherchiert.
Wo Sinje noch nicht vorkommt. Oh. In den neuen Ausgaben kommt Sinje vor. Und dieser Irmela von der Lühe wurden dann diese Papiere von Sinje gegeben und sie hat dann 2010, also fast 20 Jahre nach ihrer eigenen Biografie über Erika Mann, dieses Buch, als ich noch lebte, herausgegeben und auch mit einem sehr guten Nachwort versehen. Das andere Buch, was über Erika Mann erschienen ist, als sie sozusagen langsam aus dem Schatten des Vaters und des Bruders hervortrat, ist von Viola Roggenkamp, eine jüdische Tochter, die also versucht herauszufinden, inwieweit die jüdische Herkunft dann doch Einfluss genommen hat auf das Leben. Ich habe das gelesen, ich fand es teilweise etwas schwierig, die Herleitung etwas gewollt, aber manche Sachen waren wirklich sehr erhellend und sehr schlau, sehr gut. Also auch nochmal eine Biografie. Inzwischen gibt es deutlich mehr Literatur über Erika Mann, aber letzten Endes war es so, dass Erika Mann immer im Schatten von Vater und Bruder gestanden hat und ihre eigene Lebensleistung sie selbst auch nicht so hoch eingeschätzt hat. Also es gab durchaus Interessenten für ihre eigene Geschichte. Also sie sollte eine Autobiografie schreiben, sie sollte mal was über die Pfeffermühle schreiben. Sie hat eigentlich außer Journalismus später vor allem für Kinder geschrieben. Also wir hatten ja schon Stoffel fliegt übers Meer und der Zauberonkel Muck, hatte ich vorher nicht erwähnt, aber das ist eines der Kinderbücher, die sie vor der Nazizeit geschrieben hat. Und sie hat nach dem Schiffsunglück, bei dem ihre Schwester Monika ihren Mann verloren hat, wo ganz viele Kinder umgekommen sind, die nach Amerika in Sicherheit gebracht werden sollten, auf Englisch ein Kinderbuch geschrieben, das heißt 10 Jagen Mr. X.
Oh ja, das kenne ich auch.
Und sie hat dann noch zu Lebzeiten ihres Vaters eine Serie angefangen, das heißt Die Zugvögel. Das ist die Geschichte von einem einzelnen Jungen, der in ein Musikinternat kommt, also quasi sowas wie Tomana oder sowas. Und wo sie quasi den Kindern, die ja im Grunde nur die Nazi-Doktrin kannten, von wegen die Deutschen sind die Besten und die Tollsten und überhaupt, klar macht, anhand einer Konzertreise dieses Knabenchors durch Europa, dass die anderen genauso toll sind. Und die Zugvögel ist ein wunderbares
Bild. Wie schön, das klingt echt toll.
Ja, und da ist sie dann mit fast 64 Jahren, ist sie 1969 gestorben.
Was für eine beeindruckende Frau.
Finde ich auch.
Ja.
Dankeschön, was für ein toller Vortrag. Ja.
So interessant. Und das ist ja auch so, das hat mich ja schon begeistert, als ich dich gehört habe. Deswegen habe ich dich ja auch für heute angefragt, ob du da Lust zu hättest. Bin ich total froh, dass du ja gesagt hast. Du hältst ja tatsächlich, glaube ich, noch zweimal diesen Vortrag, oder?
Richtig. Ich bin am 31. Januar damit in Bergisch Gladbach und am Freitag, den 13. März 2026 bin ich in Bergisch Gladbach-Schildchen im Begegnungscafé Himmel und Äd. Das ist dann aber eine Abendveranstaltung um 19.30 Uhr. Da mache ich den auch nochmal.
Genau. Ja, also kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, unbedingt hingehen.
Du kennst das ja schon.
Ja, ich würde es aber auch nochmal, ich würde es noch ein drittes Mal mir jetzt
anhören. Heike, was würdest du denn sagen? Ich sehe schon, Mama hat auch viele Fragen, aber ich grätsch da schnell dazwischen. Was würdest du denn sagen, ist so das größte Vermächtnis von Erika Mann, wenn man das denn überhaupt so sagen kann?
Also ihr Leben als solches, einfach was für eine vielseitig begabte Frau das war und was sie alles gemacht hat. Ich mag ihre Kinderbücher ganz besonders, weil sie einfach einen sehr guten Ton hat, mit Kindern zu kommunizieren. Tatsächlich wurde Stoffel fliegt übers Meer auch mit Kästner verglichen und durchaus ähnlich gut bewertet. Ich glaube, sie hat einfach in dieser ganzen Nazi-Zeit sehr viel, wenn man es negativ sagt, Propaganda publiziert, also Anti-Nazi-Propaganda. Also als die Lichter ausgingen, 10 Millionen Kinder, solche Bücher, wo sie versucht hat, den Amerikanern klarzumachen, wie die Nazis mit ihren Leuten umgehen. Sie hat einen leichten, gut lesbaren Stil. Also ich finde es sehr schwierig zu sagen, dieses oder das ist das größte Vermächtnis, sondern ich glaube, sie ist einfach ein Gesamtkunstwerk.
Oh, das glaube ich auch.
Schön gesagt.
Ja. Wie fandst du denn die Story? Du hast es ja noch nicht gehört, Laura.
Super beeindruckend. Ich finde ja immer unsere Geschichten so toll, wo wir Frauen vorstellen, die sich nicht reduzieren lassen auf einen einzigen, genau wie du es gerade sagst, einen einzigen Aspekt in ihrem Leben. Und das ist bei ihr super rausgekommen, also dass sie all diese ganzen Interessen hatte. Und am beeindruckendsten finde ich immer Frauen, die entgegen der Norm ihrer Zeit gehandelt haben. Und das sind ja auch die, die wir am ehesten noch heutzutage irgendwie erinnern und was rausfinden, weil das einfach den größten Mut und das Interesse und die Passion, wie sagt man das auf Deutsch?
Leidenschaft.
Leidenschaft, genau, irgendwie mit sich trägt. Und das finde ich, kommt bei ihr auch sehr, sehr gut raus. Bei dir, Mama?
Also bei mir, ich fand das besonders interessant, das einfach was über sie zu erfahren, ne? Weil ich kenne ja auch Thomas Mann und habe von ihm gelesen oder auch Klaus Mann. Und Erika Mann wusste man, Kinderbücher, das mit dem Mr. X kannte ich zum Beispiel. Aber ich wusste ganz wenig über ihr Leben. Und das finde ich das Erhellende heute so oder auch auf der Lesung schon, so viel für über sie zu erfahren und dass das auch wieder publik gemacht wird, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Das ist ja auch, warum wir diesen Podcast machen.
Ja.
Dass man sich an diese Frauen weiter erinnert.
Ja. Gibt es irgendein Lieblingszitat von Erika Mann, was du hast, Heike?
Es gibt ein Zitat über Erika Mann. Das stammt aus ihrer Kinderzeit, aus der Kriegszeit. Alle saßen bei Tisch und sie kam zu spät zum Essen, weil sie noch von der Schule nach Hause kam. Und alle saßen vor der guten, teuren, also damals war alles teuer, was zu essen war, Pilzsuppe. Und ach, die schmeckt so überhaupt nicht. Und was machen wir? Wir können doch die gute Suppe nicht wegschmeißen und so. Erika kommt, setzt sich an den Tisch, probiert und sagt, da muss man einfach ein bisschen salzen. Und von da an hieß es in der Familie, Eri muss die Suppe salzen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so ein für einen Großteil ihres Lebens, nicht für das Ganze, aber für einen Großteil ihres Lebens ist das so eine Art Motto. Eri muss die Suppe salzen.
So dieses problemlösungsorientierte.
Sehr.
Einfach mal anpacken und machen, ne?
Genau. Genau so.
Schön. Tolles Zitat, ja. Mhm.
Und du, die ist ja Schriftstellerin, die Erika Mann. Du hast ja selbst auch ein Buch geschrieben, Heike.
Ja, du darüber vielleicht noch mal ein bisschen kurz angedeutet. Erzähl uns noch ein bisschen davon.
Ja, das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Ich fange mal meinen Blog an. Also ich habe dieses Blog Kölner Leselust und da habe ich 2017 als Jeanite, also als Jane Austen-Fan, zum 200. Todestag von Jane Austen ganz viele Sachen gepostet.
Ich bin auch ein totaler Jane Austen-Fan.
Ja, Laura auch.
Was ist dein Lieblings?
Persuasion.
Me too.
Und ich habe also so ein Hashtag, Beloved Jane.
Ja.
Und ja, also ich bin absoluter Jane Austen-Fan und natürlich ist einfach Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, so das bekannteste Buch. Und man liest es auch immer wieder gerne. In diesem Jahr 2017, mit diesem 200. Todestag, habe ich sehr viel Fanfiction gelesen. Das, wusstest du, dass es schon Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Buch gab, wo eine Jeanette hingegangen ist und einen Roman geschrieben hat, wo eigentlich das Gesamtpersonal aus allen Romanen zusammenkommt.
Oh, wie cool.
Alte Bekanntschaften, so heißt das, glaube ich.
Selbst so sehr bekannte, also Contemporary Literature, sowas wie Twilight basiert ja eigentlich auf einer Jane Knight.
Ja, da habe ich sehr, sehr viel mir angeguckt, ist auch besprochen. Und was mir aufgefallen ist, ist immer die große Sorge von Mrs. Bennet in Stolz und Vorurteil ist, dass der Vater sterben könnte und sie und ihre Töchter
nichts haben. Weil das so unfair ist, weil alles der Cousin bekommt.
Genau, aber ich meine, es ist ja eine sehr realistische Befürchtung. Es ist eine sehr, sehr realistische Befürchtung. Und die meisten Fanfiction-Bücher gehen genau von diesem Ding aus. Nun wissen wir am Ende von Pride and Prejudice und Jane, Lizzie und Lydia verheiratet. Das sind also nur noch zwei Töchter da. Und dann gibt es die lustigsten Konstellationen. Und ich habe gedacht, wieso muss eigentlich immer der Vater sterben? Bei mir stirbt am Anfang Mrs. Bennet.
Oh.
Und dann entwickelt sich da einiges. Und das Buch heißt Mr. Bennet.
Oh.
Und das hat durchaus seine Bedeutung.
Oh, erzähl nicht zu viel, ich will es auf jeden Fall lesen.
Eine Käuferin hast du schon gefunden.
Ja,
und da habe ich mich dran gesetzt und habe da so eine Zeit lang vor mich hingeschrieben und irgendwann in diesem Sommer dachte ich, oh, Dezember 2025, Jane Austens 250. Geburtstag.
Oh, stimmt.
Bis dahin will ich fertig sein. Und ich habe es geschafft. Also am 16. Dezember war der 250. Geburtstag von Jane Austen und am 9. Dezember ist mein Buch rausgekommen.
Cool. Ah, sehr gut.
Also Kauftipp, Lesetipp.
Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall.
Es wird da auch ein E-Book geben.
Ah ja.
Das dauert noch ein bisschen. Also die E-Books, ich mache das über Books on Demand, die E-Books brauchen immer ein bisschen länger.
Ja. Mr. Bennet ist der Titel.
Mr. Bennet ist der Titel und Heike Baller ist die Autorin.
Dann Dankeschön nochmal, dass du heute bei uns warst.
Vielen
Dank. Das hat Spaß gemacht.
Ja, schön.
Wir haben schon gesagt, spaßhaft, dass wir das vielleicht jetzt einmal im Quartal machen können.
Ja, wenn du so oft in Deutschland bist.
Ja, aber das ist mir gefallen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen. Wie immer, wir freuen uns total, wenn ihr uns auf allen Social-Media-Plattformen folgt und ein Like da lässt und uns weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde. Und wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal.
Bis bald.
Tschüss auch von mir.
Tschüss.
'True. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.